Footballerei! Ganz herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Keep Talking, dem Carolina Panthers Podcast. Mein Name ist Moritz Heist und wie immer bei mir ist Kai Beuchling. Guten Abend.
Moin.
Du klingst fröhlich, auch wenn ich weiß, dass du auch vermutlich nicht allzu viel geschlafen hast, aber der Familienvater ist das ja eh gewohnt, mit wenig Schlaf zu leben, oder?
Ja, es ist anders verrückt, muss man ganz ehrlich sagen. Irgendwie ging das, ich weiß gar nicht, habe ich das so lange eingeplant? Das war dann ja doch irgendwie 4:30, wo man dann wieder im Bett lag sozusagen und dann nicht mehr lange schlafen konnte. Es ist schon anders auf jeden Fall, muss man sagen. Und ich bin auch platt und ich weiß, dass ich auf alle Fälle gleich nach der Sendung auch sehr schön einschlafen werde. Aber dennoch mag ich die Stimmung einfach nachts solche Spiele zu gucken. Ich finde das immer schön. Ich weiß nicht.
Ja, wir reden natürlich über das Monday Night Game. Deswegen sind wir auch heute einen Tag später dran als sonst. Die Panthers hatten gestern das erste Heimspiel und gleich das zweite Division-Duell gegen die New Orleans Saints. Es war ja sogar noch ein frühes Spiel. Das war ja noch ein bisschen glücklich. Ne? Es fing ja schon um 12:45 an. Mhm. Und nicht, wer normal ist, ja um 2 eigentlich, ne, so 20 Uhr zu amerikanischer Zeit irgendwie. Ich habe mich dann so während der Halbzeit, habe ich mich dann schon fast gefreut, so hey, das geht ja hier richtig schnell rum, dann bist du ja um 4 im Bett wieder, so schnell ging es ja dann, also es dauerte ja dann doch noch ein bisschen und dann hatte ich ja dann heute Morgen gleich den Termin mit Flo für das Footballerei Frühstücksei. Das war auch nett. Ich war da jetzt das erste Mal gleich so nach dem Spiel so völlig frei von der Leber weg. Ich hatte natürlich auf so ein paar Notizen irgendwie gemacht. Werde ich jetzt hier gleich nochmal reingucken. Die werden, glaube ich, weniger zum vierten Viertel. Ich weiß nicht, wie deine Notizen aussehen.
Die stehen ja hier tatsächlich in unserer Besprechung drin. Ich glaube, ich habe sie ungefähr alle gleich aufgeteilt sozusagen, ja.
Ja, und dann dann war ich platt. Also ich habe dann zwar ein bisschen später angefangen zu arbeiten, aber trotzdem, ja, das ist nicht mein Ding, muss ich ehrlich sagen. Vor allem auch so dieses Blöde. Also ich bin dann natürlich auch früher ins Bett, ne, um vorzuschlafen, aber das war dann irgendwie so eine Stimmung wie vor einem wichtigen Termin am nächsten Tag oder irgend sowas, ne, wo man unbewusst schlecht schläft, auch wenn man weiß, man hat Wecker und man verschläft nie. Aber also ich schlafe da immer unruhig vor so Terminen, wo du denkst, du darfst auf keinen Fall verschlafen. Gut, das ist jetzt bei so einem Footballspiel ein bisschen albern, aber irgendwie.
Nee, das, weil man ja nicht verschlafen möchte. Man hat sich das ja vorgenommen und so und dann ist das. Das ist nicht albern. Ich glaube, das ist wie so ein, also genau wie du das beschreibst, es ist halt wie so ein Termin. Ich kann das schon nachvollziehen. Ich habe vielleicht das Glück, dass ich mich dann einfach an meine Kinder rankuscheln kann und dann einfach von denen mich so in den Schlaf halt reinziehen lasse. Und dann penne ich einfach. Außerdem bin ich es ja auch gewohnt. Also ich kann auch direkt nach so einem Spiel, wenn es nicht zu aufregend war oder nicht zu aufregend endet, man stelle sich vor, das wäre in die Overtime gegangen, kann ich mich auch sofort wieder hinlegen und sofort weiterschlafen. Das funktioniert glücklicherweise ganz gut.
Ja, das kann man sich aber wahrscheinlich auch eher ein bisschen antrainieren. Das war dann bei mir nicht so. Und also ich hatte ja auch einfach für die Sendung dann heute Morgen zugesagt und da wollte ich dann natürlich auch nicht verschlafen und den guten Flo dann alleine irgendwie über das Panthers-Spiel sprechen lassen.
Ja.
Gut, wir gehen natürlich gleich los. Wir haben einen Haufen unerfreuliche News für euch. Aber zuvor würden wir, das haben wir das letzte Mal schon mal gemacht, auch machen das immer wieder mal. Wir würden euch tatsächlich gerne mal wieder bitten, uns zu bewerten auf den entsprechenden Podcast-Portalen, denn das Angebot ist da mittlerweile so riesig und ich gucke dann immer ja so ab und zu, beziehungsweise bekomme da einmal die Woche eine Mail, wie wo wir denn so stehen. Und wenn ich uns dann nicht mehr in den Top 50 von den Football Podcast-Charts finde, dann bin ich immer ein bisschen traurig. Deswegen bitten wir euch doch einfach nochmal, uns wirklich zu bewerten, hauptsächlich bei Apple Podcasts, da auch gerne mit Rezensionen oder bei Spotify auf den Folgen-Button klicken und die Sternchen verteilen. Das würde uns sehr, 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 sehr weiterhelfen.
Auf jeden Fall. Das ist ja letztendlich sowas wie unsere Bezahlung, wenn man es so möchte. So ein bisschen, ja, dass wir gesehen werden, dass wir halt ernst genommen werden, dass andere Leute uns finden können. Euch kostet es 5 Minuten, würde ich mal jetzt behaupten, dass ihr da kurz drauf geht und uns eine Bewertung schreibt. Und für uns bedeutet das aber eine ganze Menge. Und wenn wir euch gefallen, wenn unsere Sendung euch gefällt, dann lehne ich mich mal aus dem Fenster und sage, ist das vielleicht nicht zu viel verlangt, weil ihr macht euch keine Vorstellung, wie wir akribisch diese Sendung vorbereiten und sehr viel Zeit dort rein investieren, was wir sehr gerne machen. Und wir freuen uns über jeden Hörer, den wir haben und Hörerinnen natürlich, die uns zuhören. Aber es wäre ganz, ganz fantastisch, wenn ihr euch einfach mal diese 5 Minuten Zeit nehmt. Bei Spotify ist es ja sogar noch ein bisschen kürzer, einfach die Sternchen zu verteilen, aber einfach mal kurz die Zeit nehmt, uns zu bewerten. Das würde uns wirklich sehr, sehr viel bedeuten.
Ist auch tatsächlich so ein bisschen wichtig, weil klar haben wir ja eine Öffentlichkeit auch, aber wenn wir ja auch außerhalb von der Panthers-Bubble so ein bisschen öffentlicher wahrgenommen werden, dann ergeben sich ja nochmal andere Möglichkeiten auch. Ne? Wir hatten jetzt schon ja auch ein paar, ne, gerade jetzt irgendwie mit Interviews oder irgendwelchen Connections zu Spielern oder so, aber vielleicht schaffen wir ja da in diesem Jahr oder auch im nächsten Jahr irgendwie nochmal ein bisschen mehr. So, genug der Bettelei. wobei jetzt sind wir an der Stelle nochmal da, ne? Das wollte ich auch noch sagen. Falls ihr Interesse an unserem Buch habt, das Kai und ich geschrieben haben über die Geschichte der Carolina Panthers, das ist wohl momentan gerade so, dass das viele natürlich bei Amazon bestellen, weil das bequem ist und einfach und jeder da irgendwie einen Zugang hat. Das scheint gerade tatsächlich so zu sein, dass das da sehr, sehr schwer lieferbar ist. Also schaut euch doch einfach nach einem anderen Anbieter um. Am besten natürlich entweder beim Meyer und Meyer Verlag, wo das Buch erschienen ist, direkt. Das kann man da auch online bestellen. Das kostet überall gleich viel. Oder bei eurem lokalen Buchhandel. Da gibt es dann auch so eine Seite, die heißt geniallokal.de. Da könnt ihr das online bestellen und aber in eurem lokalen Buch, bei eurer lokalen Buchhandlung dann abholen und dort dann auch letztendlich kaufen. Alle Infos nochmal zu diesem Buch und zu den möglichen Verkaufsstellen findet ihr auf unserer Website unter www.wekeeppounding.de. Jetzt aber.
So.
Ja, es ist erst Woche 2 und in der NFL sind schon ein Haufen dramatischer Dinge ja irgendwie passiert. Ne? Die größte Storyline war die Achillesferse von Aaron Rodgers in Woche 1. Aber auch bei den Panthers war das leider, fühlt sich der Injury Report jetzt schon so an wie am Ende der Saison. Ne? Das ist wirklich, wirklich schlecht, wie es da gerade aussieht. Kai, gib uns doch mal ein Update.
Ja, fangen wir an mit Left Guard Brady Christensen. Der ist auf eine Season-Ending IR gegangen. Also der hat sich tatsächlich im letzten Spiel den Bizeps gerissen, hat dann damit noch weitergespielt. Also mit im letzten Spiel meine ich das erste Spiel gegen die Falcons. Seine Saison ist beendet. Ganz schön bitter, weil das ist jetzt der zweite Guard, der ausfällt. Ne? Austin Corbett ist ja nach wie vor verletzt mit seinem Kreuzbandriss. Der ist dann noch rekonvaleszent und wird wahrscheinlich, ich denke mal in der ersten Hälfte der Saison wahrscheinlich schon noch wiederkommen. Aber halt
also Woche 4-5 hat man mal gemunkelt, ne? Was ja auch von IR-Status her geht, aber man weiß es auch tatsächlich nicht.
Ja, das bleibt halt abzuwarten. Als früher halt auf gar keinen Fall. wahrscheinlich eher später. Ich weiß nicht, je nachdem, wie weit er dann letztendlich ist. Man will es dann ja aber auch nicht übertreiben und ihn halt gleich reinschmeißen, damit er gleich die nächste Verletzung hat. Genau, aber Brady Christensen ist raus für die Saison. Sehr bitter, sehr ärgerlich, weil das ja auch jetzt so ein Jahr war. Also sein zweites Jahr, glaube ich, ne, wo er sich hätte, oder sein drittes Jahr sogar?
Müsste das sein. Bin ich jetzt gerade auch ein bisschen auf dem falschen Fuß. Das dritte müsste das sein, glaube ich, oder?
Ja, ich glaube auch. Im ersten Jahr wurde er so ein bisschen hin und her geschoben. Im zweiten Jahr hat er sich dann etabliert als Left Guard. Hat sich da ja auch im letzten Spiel verletzt. Genau, und jetzt eben der Bizepsriss und raus für die Saison. Der wird also dann wohl zusammen mit Aaron Rodgers sich Delfinsex anschauen müssen.
Das ist auch wieder so ein, also ich habe das zufällig irgendwie... flog das bei Twitter an mir vorbei von einem, ohne jetzt Namen zu nennen, von einem Account, wo ich dachte, okay, das scheint dann doch irgendwie eine sehr boulevardeske Berichterstattung zu sein. Aber ich habe das dann von mehreren, an mehreren Stellen nochmal gelesen und ich dachte nur, alter Schwede, also...
Der tut sich damit keinen Gefallen, wenn er immer wieder sowas fallen lässt. Ja. Für alle, die es nicht gehört haben, er sagt halt, dass Delfine beim Sex Geräusche machen, die zur Heilung von Verletzungen beitragen können. So grob beschrieben. Hat er wahrscheinlich in seiner Dunkelkammer gelernt. Man weiß es nicht genau.
Auf jeden Fall, ja, wäre dann vielleicht so ein Swimmingpool, da wäre dann vielleicht auch Platz für Brady Christensen, wenn es seinem Bizeps hilft.
Bitte, bitte,
bitte rein mit ihm. Alles, wir lassen nichts unversucht.
Auf jeden Fall.
Den Ersatz von Brady Christensen, es ist ein wirklich unangenehmer Name für meine schwäbische Zunge.
Für deine müde schwäbische Zunge.
Das auch, aber das SCH ist ja hierzulande sehr deutlich und deswegen ist Christensen natürlich auch ein bisschen schwierig. Besprechen wir nachher, wenn wir die Offensive Line besprechen, weil das ist auch nicht so, ja.
Einfach.
Ist nicht so einfach.
Ja. Das stimmt.
Das letzte oder der nächste Punkt hatten wir in der letzten Sendung ja schon angesprochen. JC Horn, der das Spiel gegen die Falcons verlassen hat. Ja, das hört sich leider auch gar nicht gut an. Er ist jetzt auch schon auf der IR, aber da gibt es also auch nicht sehr genaue Nachrichten dazu. Was man gehört hat, war, dass er ein Pop-Geräusch gehört hat an seinem Oberschenkel. Also das heißt, da ist irgendwas gerissen. Frank Reich sagte dann im Laufe der Woche auch, ja, die Verletzung ist sehr, sehr ernst und eine Operation kann nicht ausgeschlossen werden. Ich rechne jetzt fast nicht damit, ihn nochmal zu sehen, weil und das ist natürlich besonders bitter, wenn man sich auch nochmal anschaut, wie viele Spiele er schon gespielt hat. Ne? Ich habe es nochmal nachgeschaut. Er hatte dann in seiner ersten Saison waren es, glaube ich, hatte ich das nicht sogar hier notiert. Ist leider, irgendjemand hat das aus meinen Notizen gelöscht. in der ersten Saison, ne, da hat er sich ja den Fuß gebrochen. Ich glaube, da hat er nur 3 Spiele gemacht. In der zweiten Saison immerhin 13 und jetzt nur 1 in seiner dritten Saison. Das ist natürlich richtig, richtig mies und natürlich sehr, sehr schlimm für ihn und stellt natürlich auch die Panthers vor eine Riesenaufgabe in der nächsten Saison, weil das wäre dann das 4. Vertragsjahr und dann muss man sich Sachen überlegen in Richtung, hängt man ein 5. Jahr dran oder nicht, versucht man ihn zu tauschen und geht dann das Risiko ein, dass er dann outboard bei einem anderen Team. Super, super schwierig, super ärgerlich und für den Cornerback-Room richtig, richtig mies, wie wir auch gestern stellenweise gesehen haben.
Ja, das stimmt. Und man darf halt nicht vergessen, es ist ein Top-10-Pick, ne? Also das ist halt dann immer besonders bitter, wenn die dann, ja, floppen kann man in dem Fall nicht sagen. Wenn er auf dem Feld steht, kann man sich auf ihn verlassen, bis zu dem Zeitpunkt, wo er sich dann halt verletzt und richtig guter Spieler, nur leider kriegen wir da zu wenig raus. Ich glaube auch tatsächlich, dass dann, ja, ich weiß nicht, ob man das so pauschal sagen kann, eine Trennung das Beste wäre. Ist ja irgendwie Blödsinn, aber man muss halt gucken, dass man dann gegebenenfalls das meiste noch rausholen kann. Aber auch die anderen Teams sind ja nicht dumm und nehmen sich dann einfach, zahlen besonders viel für einen Spieler, der halt, wie du schon sagtest, diese wenigen Spiele in den drei Saisons gespielt hat.
Und der Punkt bei ihm ist natürlich, dass alle seine Verletzungen ohne Gegnerkontakt passiert sind, ne? Ja. Sondern ja alle einfach so auf dem Feld und also ja, ist mega hart für ihn, ne? Aber vielleicht ist das mit der Profikarriere dann einfach nichts.
Ja.
Ja, und die dritte Verletzung, das habe ich jetzt gerade leider erst akut vor einer halben Stunde nochmal gelesen, das war, betrifft Shaq Thompson gestern, der sich im ersten Quarter am Knöchel verletzt hat, was auch richtig mies aussah. Er wurde ja dann auch vom Feld gefahren. Es hieß heute Mittag noch her, also wird auf jeden Fall einige Zeit dauern, bis er wieder gesund ist. Jetzt vorhin kam die News, es ist klar, er hat sich das Wadenbein gebrochen, die Saison ist vorbei. Oh. Ja.
Das habe ich tatsächlich noch nicht gelesen.
Das ist richtig, richtig bitter für ihn. Na, ein, ja wirklich der, einer der Veteranen und der Leader der Defense, ein wirklich wichtiger Spieler, sowohl für den Lockerroom als auch auf dem Feld. Der hat ja eine wahnsinnsgute letzte Saison gehabt, hat jetzt den Paycut in Kauf genommen, um weiterhin bei den Panthers spielen zu können. Und dann das, das ist richtig, richtig mies.
Ja. Ja, ich, also das ist was Schlimmeres, das hat man ja im Spiel eigentlich schon gesehen, letztendlich, ne? Ich meine, nicht ohne Grund, wenn so ein Spieler, der eigentlich ja ziemlich hart im Nehmen ist, irgendwie mit Tränen in den Augen vom Feld gefahren wird und es dann noch während des Spiels heißt, ja, Schienbeinverletzung bei so einem Ding, wenn da, ne, zwei Kolosse auf deinem Bein landen, während du gerade aufstehen willst. Ich dachte natürlich erst, das Knie wäre durch oder so. Und dann Schienbein. Das ist ja dann selten eine Prellung irgendwie. Bruch ergibt dann schon tatsächlich, ja, ziemlich viel Sinn. Ja, aber bitter. Okay, super. Das, ich habe es noch nicht gelesen. Das, ja, danke.
Also glücklicherweise, also jetzt aus Panthers Sicht, nun muss man natürlich sagen, dass er einen sehr guten oder bis jetzt sehr guten Ersatz gefunden hat. Über den werden wir nachher auch gleich nochmal sprechen, aber wenn wir jetzt Austin Corbett jetzt noch dazu zählen, sind es nach Woche 2, gut, Corbett hat vorher schon gefehlt, aber es sind einfach 4 Starter und 4 solide Starter einfach, die nicht spielen und das ist natürlich mehr als bitter. Offensive Line sowieso riesengroßes Problem, gerade für deinen Rookie Quarterback und Cornerbacks mal wieder Riesenproblem. Linebacker, ja, das scheint zu gehen, aber das ist für den Kader ist das ja kein wirklich schöner Saisonstart.
Auf gar keinen Fall. So willst du nicht starten. Ich meine, ne, das, wie gesagt, ich habe auch irgendwie tatsächlich das Gefühl, das ist so ligaweit so ein bisschen gerade ziemlich hart mit den Verletzungen, wenn man sich jetzt auch Nick Chubb gestern angeguckt hat, irgendwie, also angucken konnte man sich ja relativ wenig, weil sie das ja nicht wiederholt haben, was ich sehr gut finde.
Wurde natürlich dann auch auf den sozialen Medien irgendwie so ein bisschen hin und her geschickt. Also ich habe das dann nicht angeguckt. Ich kann nicht bestätigen, ob man da die Szene nochmal genau sieht. Aber ja, auch bei Nick Chubb ganz übel. Dann wird dann noch angesprochen, ne? Aaron Rodgers oder J.K. Dobbins und lauter die Spieler, also wirklich, wirklich bitter.
Bei Chubb redet man ja sogar davon, dass es sein Karriereende einfach sein könnte, ne?
Weil das gleiche Knie, genau, das er sich im College ja, ganz genau massiv verletzt hatte, ne?
Ja, genau. Und das ist ja immer keine gute Geschichte dann so. Ja, deswegen, also ganz schön böse, was da gerade so ein bisschen ligaweit passiert. Das jetzt gestern, weil ja auch viel über den Rasen beziehungsweise den Turf gesprochen wird. Jack Thompsons Verletzung hatte ja damit jetzt tatsächlich auch wirklich nichts zu tun. Brady Christensen natürlich auch nicht. Bizepsriss holst du dir ja nicht. Da ist es untergrundunabhängig, würde ich es mal sagen.
Genau, das sind soweit die Ausfälle. Ich hatte mir jetzt in der Woche oder jetzt übers Wochenende noch ein bisschen Sorgen um Taylor Moten gemacht. Der stand nämlich auch auf dem Injury Report, auch wegen Bizeps.
Okay.
Das Da scheinen die Falcons Defensive Liner ordentlich an den Armen gerissen zu haben. Aber der hatte dann am Freitag und am Samstag wieder normal trainiert. Aber muss man vielleicht ein bisschen beobachten, ob das hoffentlich nicht auch ein längeres Problem wäre, weil wenn jetzt von den Tacklen noch jemand ausfallen würde, das würde Bryce Young überhaupt nicht gut tun.
Ja.
Jo, soweit die schlimmeren News. Positive haben wir keine. Und bevor wir uns dem Spiel bzw. der Zusammenfassung widmen, bin ich sehr gespannt, was der Kai in seiner neuen Rubrik heute so ausgesucht hat.
Ja, ich habe ein bisschen gesucht. Es ist wieder Trivia-Time. Ich stelle dir wieder eine Frage, die ich auch schon auf den sozialen Netzwerken geteilt habe. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass du sie beantworten können wirst, weil es gibt da so ein Buch, da könnte das unter Umständen drin stehen. Vielleicht erhöht das auch gerade den Druck auf dich, wer weiß. Ich habe keine Frage zu den Saints direkt genommen, weil da hatte ich hatte da irgendwie keine Lust zu, die waren so ein bisschen uninspiriert, die ich da gefunden habe. Deswegen habe ich eine zu Sam Mills genommen. Und das soziale Netzwerk ist auf alle Fälle sehr verteilt wieder unterwegs, also keine klare Antwort, das finde ich ziemlich gut. Und jetzt stelle ich sie gerne dir und bin gespannt. Wie gesagt, ich glaube, du kennst die Antwort, aber wir probieren es mal aus.
Oh, da wird Druck aufgebaut.
Für welches Team spielte Linebacker Sam Mills in der USFL? Ich gebe dir 4 Antworten. Wahrscheinlich könntest du sie jetzt so pauschal schon direkt beantworten?
Nee.
Okay, dann hier deine 4 Antworten. New Jersey Generals, Denver Gold, Arizona Outlaws oder Philadelphia bzw. Baltimore Stars?
Boah. muss ich raten?
Sehr gut.
Ich sag Antwort 1.
New Jersey Generals.
Ja.
Falsch.
Gibt's wahrscheinlich gar nicht. Oder gab's nicht.
Ich denke nicht. Also keine Ahnung. Das habe ich jetzt nicht recherchiert. Aber es sind die Philadelphia bzw. Baltimore Stars.
Ja, da habe ich noch so dran gedacht, weil ich erinnere ein Bild bzw. einen kurzen Clip, den ich von ihm sah, wo er so ein Jersey trägt mit mehreren Sternen im Bereich der Pads. Mhm. Das wäre meine zweite Antwortmöglichkeit gewesen, aber völlig, völlig geraten. Ich kann das an der Stelle aber auch spoilern, dass das Kapitel über Sam Mills in unserem Buch du geschrieben hast.
Stimmt, hast du recht, da habe ich auch nochmal drüber nachgedacht tatsächlich. Also ich glaube, ich hätte dir die Antwort auch geben können, aber auch nicht aus dem Stegreif. Also hättest du mir die Frage ohne Antwortmöglichkeiten, hätte ich wahrscheinlich auch passen müssen. Aber wenn die Antwortmöglichkeiten da gewesen wären, dann hätte ich die, glaube ich, richtig beantwortet tatsächlich. Und hier nochmal der Hinweis, ne? Also holt euch gerne das Buch. Guck mal, Instagram ist ein bisschen schlauer heute, beziehungsweise jetzt aktuell noch als Twitter, aber auch nur knapp 40% für Philadelphia Baltimore. Ansonsten ist auch New Jersey Generals auf Platz 2 mit 30%. Also
jetzt muss man natürlich dazu sagen, dass Leute, die den Post sehen können, die könnten das ja auch kurz googeln.
Ich bitte ja immer darum, das nicht zu tun. Aber man weiß es ja nicht. Aber ja, auf Twitter ist es tatsächlich immer noch, da gibt es bisher 3 Votes, und zwar eine für 1, eine für 3, eine für 4.
Insofern, wow.
Denver Gold fällt da raus. Also, aber das ist auch schön verteilt. Finde ich eigentlich immer ganz schön, das so zu sehen. Und ja, deswegen holt euch das Buch, da steht noch ein bisschen mehr drin. Also, wenn ihr die Fragen aus dem in den nächsten Folgen einfach so beantworten wollt, kauft euch das Buch, lest es durch und dann könnt ihr einfach ganz normal souverän abstimmen.
Was übrigens nicht im Buch steht, das ist eine Geschichte, die habe ich nochmal nachgeschaut. Wir hatten es ja in der letzten Sendung von der Atlanta-Carolina Rivalry, auch ein schönes Wort für die müde Zunge. Und ich mich an was erinnert habe, was vor ein paar Jahren passiert ist, nämlich klingelt es bei dir, wenn ich sage, die New Orleans Saints und ein Besen. klingelt wohl nichts bei dir. Das finde ich eine sehr, sehr schöne Geschichte. Das, da können wir dann auch wieder so, so ein bisschen nochmal unsere Wut auf die New Orleans Saints als die Rivalen nochmal schüren.
Natürlich, das hat mit Cam Jordan und Cam Newton zu tun.
Genau. Ja. Und zwar, es war, ich meine, im Jahr 2017, da haben die Panthers beide Season, also Regular Season Spiele verloren gegen die Saints und trafen dann in der Wildcard-Runde schon wieder auf die Saints und verloren auch da gegen die Saints. Und dann gab es ein Video aus der Kabine, wo gerade, also hauptsächlich Cam Jordan, aber auch Sean Payton war da zu sehen, mit einem Besen durch den Lockerroom fegten und feierten nach dem Motto, ne, die Panthers wurden gesweept, also drei Niederlagen aus drei möglichen Spielen. Und die Saints haben dann den Besen an die Panthers geschickt und der hing dann wohl auch eine ganze Weile im Lockerroom als Motivation, es den Saints zu zeigen. Es gab auch noch, es wurde auch noch eine Flasche Wein geschickt, wo irgendwas auf dem Etikett drauf stand. Das kriege ich jetzt gerade nur leider nicht mehr zusammen. Aber das ist so eine Geschichte, die ist mir dann letzte Woche wieder eingefallen, als wir über diese Rivalität gesprochen haben. Das finde ich ganz nett. Jetzt müsste man, aber das können wir dann machen, wenn wir gegen die Buccaneers spielen, da nochmal ein bisschen schauen, wo die Rivalität begründet liegt oder warum wir die dann einfach nicht mögen.
Ja, genau. Aber ich habe es schon wieder verdrängt tatsächlich, deswegen, es klingelt jetzt nur im Hinterkopf. Aber genau das ist der Grund, warum ich Cam Jordan das Grinsegesicht nicht mag. Ich vergesse den Namen einfach auch.
Sean Payton.
Ja, genau. Ich finde den einfach furchtbar.
Macht sich ja in Denver gerade auch irgendwie mit Russell Wilson auch nicht so beliebt, nach dem, was man so liest, ne?
AFC ist irgendwie immer so ein kleiner blinder Fleck. Und wenn es um den Herren geht, dann ist es sogar ein absichtlicher blinder Fleck bei mir. Ich mag den wirklich überhaupt nicht.
Dann kommen wir jetzt zum Spiel. Die Inactives hast du aufgeschrieben.
Genau, ich habe einfach mal alle aufgeschrieben, obwohl es da für mich um... Ach, wir können sie einfach mal nennen. Also Raheem Blackshear war gestern inactive, was ich sehr interessant fand, aber auch irgendwie so ein bisschen logisch. Man scheint sich da jetzt, und das zeigte dann auch letztendlich das Spiel, darauf zu verständigen, dass Punt Returner Emir Smith Marset sein wird. Das war auch. Und Kick Returner dann Levis Gishenault. So. Blackshear ist also im Moment erstmal raus, wird wahrscheinlich seine Chance noch bekommen, aber da hat sich jetzt Chris Tabor wohl festgelegt, wer returnen soll. Das waren halt gestern die beiden. Nicht ausgeschlossen, dass das natürlich nochmal verändert wird.
Ich an der Stelle nochmal kurz einhaken. Haben wir im Podcast schon über Tyree Cohen gesprochen?
Nein, haben wir nicht.
Ich glaube nicht.
Stimmt. Oh Gott, den habe ich auch schon wieder total. Ich hörte in irgendeiner, war das der Miau-Mix, die auch gesagt haben, sie wetten, dass der zum Spielbeginn diese Woche schon spielen könnte?
Genau, müssen wir kurz ausholen. Die Panthers hatten zunächst Ende letzter Woche Tyree Cohen, weiß nicht, über die Person kannst du vielleicht ein bisschen mehr sagen, ihn ins Practice Squad geholt, der dann, glaube ich, dann auch, oder zuerst fürs Practice Squad gesigned und dann gab es dann, das war dann ein bisschen widersprüchlich, da war ich mir dann aber auch nicht so sicher, ob man ihn dann gleich schon elevated hat ins aktive Roster.
Haben sie nicht getan. Mhm. Hätten sie tun können natürlich und er selber sagt ja auch, er ist fitter denn je, aber auch da wird man wahrscheinlich, also er hat das letzte Mal, jetzt lass mich lügen, 2021 glaube ich, ne? Gespielt hat er das letzte Mal 2020, da hat er sich auch bei einem Tackling von der Seite das komplette Knie zerstört. Also bei einem Return, er ist All-Pro-Returner, auch unter Chris Tabor, hatte er seine All-Pro-Saison, ich glaube 2018, 2017 ist er in die Liga gekommen und hat sich 2021 dann, wie gesagt, das Knie zerstört, als da jemand seitlich reingesprungen ist. Ich meine mich auch zu erinnern, dass ich das gesehen habe, das war fies. Und hat seitdem kein Spiel mehr in der NFL gemacht, wurde dann natürlich auch irgendwann entlassen. und hat dann im letzten Jahr, 2022, auf Instagram Live eine Trainingseinheit gestreamt. Ich glaube sogar aus Carolina, weil er ist ein Carolina Native, ist geboren in North Carolina. Hat seine Trainingseinheit live auf Instagram gestreamt, um sich anderen Teams wieder anzubieten, damit er zeigen kann, hier, so fit bin ich. Und während dieses Trainings ist ihm die Achillessehne gerissen. Was natürlich, also das ging auch rum letztes Jahr, das erinnere ich tatsächlich dann auch noch. Mir war nicht mehr bewusst, dass es Terry Cohn war. Aber ja, ist ja so ein bisschen eine tragische, aber auch irgendwie witzige Story. Also mehr tragisch als witzig natürlich, aber wenn du dann so dein Training da streamst und plötzlich reißt dir die Achillessehne und du liegst dann da auf dem Boden, ist das natürlich denkbar ungünstig.
Ja.
Genau, und die Panthers haben jetzt ihn aber ins Practice Squad geholt, weil ja, man geht einfach kein Risiko ein, teste ihn, gucke, wie er drauf ist. Er, wie gesagt, sagt selber, er ist so fit wie noch nie. Er hält sich für fitter als zu seinen besten Zeiten, ist erst 28 Jahre alt, also insofern, wenn die Knochen halten, sag ich mal so, dann ist da vieles möglich. Achillessehnenriss, sagt er selber auch, da war einfach, hat er einfach 2 Kilo zu viel drauf und war noch nicht ganz austrainiert und hat zu viel versucht. Das geht er jetzt ein bisschen schlauer an. Wie gesagt, von ihm aus könnte es auch schon hochgehen, aber er ist jetzt auch nicht traurig, wenn es noch ein bisschen dauert, bis er elevated wird und erstmal noch im Practice Squad so ein bisschen ja testet und so ein bisschen in diesen Rhythmus wieder reinkommt. Aber wenn der zurückkommt, wenn die Panthers dann irgendwann entscheiden, Mensch, den holen wir jetzt mal hoch und dann gucken wir mal, was er kann, dann könnte das natürlich ein riesengroßer Glücksgriff sein, wenn er denn funktioniert. Wie gesagt, geringes Risiko, aber mit sehr viel Glück, sehr viel Output.
Genau, das hat jetzt gerade nochmal ganz gut gepasst zu den, vielleicht zu den Returnern. Vielleicht probieren sie da auch einfach nochmal viel aus, das werden wir dann sehen, ne?
Ich denke schon, ich denke auf jeden Fall. Also das war jetzt ja gestern, das Return-Game war jetzt gestern auch nicht unbedingt super berauschend, gab auch jetzt nicht 1000 Möglichkeiten. Aber vielleicht schiebt man da noch so ein bisschen rum. Ich glaube, festgelegt haben sie sich da auf jeden Fall noch nicht, nein.
Genau, dann gab es noch weitere Inactives, Cornerback Sam Webb, Outside Linebacker DJ Johnson, Nash Jansen, den Guard, der wäre dann noch, über den hatten wir glaube ich schon gesprochen oder im Newsletter genannt, ne, als Backup-Spieler letztendlich dann für die Backup-Offensive Line und Offensive Tackle David Sharp, das sind in der Regel jetzt auch nicht unbedingt Namen, die man sich merkt, erstmal.
Genau, ich war ein bisschen verwundert tatsächlich über Nash Jansen, weil der galt ja irgendwie so ein bisschen, okay, wenn dann Chandler Savala auf die linke Guard-Position rückt und Brady Christensen ersetzt, wen stellt man dann auf rechts, auf die rechte Guard-Position? Und das war ja schon im Training Camp so ein bisschen, ja, entweder Kate Mays oder Nash Jansen. Nash Jansen ist undrafted Free Agent. Das haben wir ja auch schon erwähnt und scheint ein sehr, sehr gutes Camp gespielt zu haben. Deswegen umso verwunderlicher, dass er jetzt halt dann komplett rausfällt, gerade wenn Spieler gebraucht werden. Ich hätte jetzt tatsächlich erwartet, dass ja von mir aus Kate Mays spielt, aber Nash Jansen halt als Backup dann bereitsteht. Das ist jetzt nicht der Fall gewesen. Das war dann Calvin Throckmorton. Über den sprechen wir wahrscheinlich nachher auch noch kurz. Genau, das hatte mich so ein bisschen gewundert. Und dann DJ Johnson, den haben wir ja in der 4. Runde. Ich glaube, in der 4. Runde dieses Jahr gedraftet.
Ja,
den sind wir hochgegangen auf jeden Fall.
Wir sind hochgegangen. Und das ist ja eigentlich das Fragwürdigere so ein bisschen. Also für mich.
Oder war das in der 3? Haben wir in der 4. Runde nicht?
In der 4. Runde kam auf jeden Fall Zavala, aber ich muss gerade nicht, ich schaue gerade.
Ich glaube, dann sind wir für Johnson in die 3. Runde hochgegangen.
80th, also an 80. Stelle, das ist 3. Runde. Ja.
Genau, dann sind wir für den hochgegangen. Ich glaube, da gab es immer so ein bisschen Kritik, weil der halt irgendwie also was heißt Kritik, aber der ist, das ist so ein nicht so ein ganz klassischer Outside-Linebacker-Spieler, wie man ihn sich so vorstellt. Genau, aber der scheint sich jetzt auch erstmal so ein bisschen rausrotiert zu haben. Da haben andere gerade so ein bisschen die Nase vorn.
Ja, das hat mich tatsächlich ein bisschen gewundert, dass wir den gar nicht sehen, weil wenn du, also erstens für einen Drittrunden-Pick und dann auch noch hochgehen, dann musst du ja schon irgendwie was gesehen haben. Außer er hat, muss so ein schlechtes Camp oder irgendwas gehabt haben, da weiß ich jetzt dazu nichts, aber jetzt ein bisschen, ja, fand ich jetzt ähnlich verwunderlich.
Ja. Aber ne, du kannst halt nur. Du kannst nicht alle Spieler mitnehmen und da wird sich dann schon letztendlich was bei gedacht. Nur, wie gesagt, uns als Fans darf es natürlich wundern, dass da einige Spieler dann plötzlich nicht dabei sind,
ja, ja,
die eigentlich ganz gut präsentiert haben. Ja.
Gut, dann hast du da noch was aufgeschrieben. Da weiß ich ganz ehrlich nicht, was du mir damit sagen willst. Deswegen bin ich mal gespannt.
Ja, da bin ich auch mal gespannt, was du denn dazu sagst, weil wenn du das nicht weißt, dann ist es dir nicht aufgefallen. In den Endzonen der Panthers, und ich meine jetzt nicht an der Bandenwerbung, sondern ich meine, wie beschreibt man das, also nicht die gerade Bandenwerbung, die hinter den Endzonen ist, sondern so ein bisschen schräg nach oben, da sind auch noch so Banden sozusagen, wo die Panthers-Augen sind, die man so kennt,
yeah,
ne? Diese orangenen großen Panthers-Augen, und dazwischen stand This is our lair.
Das ist mir nicht aufgefallen.
Und mir ist es irgendwann einmal zwischendurch aufgefallen und da dachte ich schon so, okay, bin ich jetzt so müde, was ist denn hier los? Das habe ich ja noch nie gesehen und habe es dann später nochmal gesehen. Und das heißt, also ich musste erstmal tatsächlich nachgucken, was heißt Lair, weil das war mir nicht kein Begriff. Das heißt einfach, das ist unsere Höhle. Und dann bin ich in so eine kleine Recherchierschleife gekommen.
In ein Rabbit Hole,
wenn man, ja, so. Also nicht während des Spiels, aber immer so in den Pausen irgendwie. Ich habe mir dann eine Seite aufgemacht und so, weil ich dann erstmal recherchieren wollte. Leben Panther in Höhlen? Also das hat mich halt zutiefst irritiert. This is our lair. Habe ich noch nie gehört, dass das irgendein Spruch, und ich habe es auch nicht im Panthers-Kontext irgendwie gefunden, dass das irgendwo stehen würde jetzt. Keine Ahnung, ich glaube bei den Lions heißt es ja Defend the Den.
Mhm.
Oder ist das bei den, nee, das ist bei den Lions, ne? Defend the Den.
Ich glaube, aber so gut kenne ich die anderen Teams ja wiederum nicht.
Ja, ich war mir jetzt nicht sicher, ob es bei den Bengals oder bei den Bengals ist, glaube ich, nochmal was anderes, ne?
Hm. Ja, bei den Bengals ist es doch auch irgendwas mit Jungle oder Who Day oder, aber das ist der.
Ja, Who Day ist nur der Spruch, so
ist wie nur der
Towning, ne? Und genau.
Spruch. Aber die Bengals haben noch irgendwas mit Jungle auf jeden Fall.
Ja, gibt Sinn, weil dann ist es, glaube ich, wirklich Defend the Den. Und bei uns steht jetzt This is our lair. Das ist unsere Höhle. Ja. Also finde ich nochmal doppelt spannend, weil das Bank of America Stadium ist so wenig Höhle wie nichts. Also finde ich persönlich.
Das stimmt, ja.
Das ist ein Vogelnest. Obwohl, naja, also das, okay, so weit wollen wir jetzt auch wieder nicht gehen, dass wir das so herunterwürdigen. Aber ja, also fand ich interessant. Ich
werde da mal ein bisschen noch die Fühler ausstrecken und vielleicht nochmal ein paar andere Leute fragen. Vielleicht gerade welche von den Riot-Kollegen aus Amerika, was die dazu wissen oder was die dazu sagen. Das ist ja wirklich ein interessantes Detail.
Ja, sehr gut. Dann hast du da wahrscheinlich nächste Woche. Vielleicht gibt es dann ein Höhlen-Update, würde ich mal sagen.
Okay, ich notiere es mir für nächste Woche. Höhlen-Update.
Ja, finde ich gut. Höhlen, ja genau. Da, ob du dann morgen noch weißt, was du damit gemeint hast. Aber ja, finde ich, das würde mich sehr interessieren.
Ja, dann machen wir das so. Dann lass uns doch einmal kurz über die Quarter drüber schauen und am besten, ne, so die Scoring Drives, also das sind jetzt natürlich auch nicht so viele, und dann die restliche Analyse bei den Positionsgruppen anschauen, mhm, oder? So haben wir es gesagt. Falls ihr da irgendwie Vorstellungen oder Feedback oder so oder Anregungen dazu habt, gerne her damit. Wir jonglieren da jedes Jahr einmal so ein bisschen damit rum, um dann doch wieder zu unserer gewohnten Struktur zurückzufinden. Aber vielleicht ist die dann auch einfach gut.
vielleicht, ja, wir haben es halt versucht beim letzten Mal einfach, ne, so ein bisschen irgendwie Quarter für Quarter durchzugehen. Das ist aber, glaube ich, ein bisschen sperrig, und wenn es einfach nur so ein Play-by-Play, so eine Play-by-Play-Analyse ist, ist mir zumindest so aufgefallen, als ich das gestern so aufgeschrieben habe. Ich finde es immer wichtig, um zu wissen, was ist wann passiert, so gerade die wichtigen Sachen. Aber, also, das würde mich tatsächlich sehr interessieren, wenn ihr einfach mal uns eure Meinung sagt, wie ihr das interessant fändet, wie wir das machen, oder ihr sagt einfach, es ist, wenn ihr nichts sagt, heißt es, wir machen es richtig.
So nämlich. Dann beginn doch mal mit dem ersten Quarter. Was hast du dir da so notiert? Was ist dir da aufgefallen?
Wir reden mal nicht über die Key Injury irgendwie. Das war natürlich das Böseste, was da passieren konnte von Shaq Thompson relativ zum Schluss. Ja, also das Interessanteste war ja im Grunde genommen gleich der Anfang, wo Frankie Louvu einfach mal gezeigt hat, okay, hier bin ich. Und bei dritten und sechs den ersten Sack auf die Liste packen konnte.
Absolut.
Also Louvu mit einem Bombenspiel gestern. Also um Gottes Willen, ich glaube, den lieben wir. Das ist einfach toll, wie wir den irgendwie von den Jets geholt haben, losgeeist haben, und jetzt ist er einer unserer Lieblinge und ja, wird uns so ein bisschen auch, glaube ich, durch die Saison bringen, jetzt wo Shaq Thompson nicht mehr da ist. Also
absolut.
Guter Typ.
Ja.
Guter Typ.
Hat übrigens heute Geburtstag. Falls du zuhörst, Frankie, Happy Birthday.
Happy Birthday. Ich will von ihm irgendwann mal beim Reinkommen, vielleicht kann er ja seine Teammitglieder so ein bisschen inspirieren und dann machen sie den Hacker oder so. Das kann ich mir ziemlich gut vorstellen. Weil die Anwandlung hat er ja, wenn er gute Szenen gemacht hat. Ja, irgendwie. Ja. Ich glaube, das ist echt ein wahnsinnig positiver, verrückter Mensch. So. Genau. Und der hat direkt den ersten Sack, habe ich ihm sehr gegönnt. Da habe ich sehr leise gejubelt. Ich muss sehr leise jubeln, weil wegen der Kinder und so. Aber ich habe mich sehr, sehr gefreut, als das passiert ist. War dann auch nicht so wahnsinnig viel für die Saints drin im ersten. Damit war ja dann letztendlich der erste Drive vorbei. Und die Panthers kamen aufs Feld. Auch Young wurde gesackt. Das musste ich erstmal nachschlagen hinterher, als ich dann gehört habe, okay, da gab es schon zwei Sacks. Mhm. Wo war denn der erste? Das war dann der ist nicht groß aufgefallen, weil es halt an der Line of Scrimmage direkt war, wo er zu Fall gebracht wurde. Also kein Raumverlust, alles gut. Genau, und dann haben wir schon die ersten Punkte aufs Feld gebracht. Durch Eddie Pinheiro, 52 Yard Field Goal. Ich glaube, ich hatte das nicht so richtig mitgeschnitten. Der hat jetzt schon eine ganz schöne Streak, ne?
Können wir gerne vorwegnehmen. Ich habe das notiert. Und zwar hat er jetzt 23 Field Goals am Stück. Das ist die zweitlängste Streak. Also, oh Gott, wie übersetzt man das eigentlich wieder auf Deutsch?
Serie,
danke. Mhm. In Franchise History. Nach Graham Gano der Saison 2017, 2018, 28 Field Goals am Stück schaffte.
Oh, da ist er aber gar nicht weit weg, wa?
Nee, also nochmal zwei solche Spiele, dann sieht das ganz gut aus.
Und vor allem, wir reden hier nicht von irgendwelchen Chip-Shots, sondern
52 Yards.
Genau, und dann später im dritten Quarter noch ein 54-Yard-Field-Goal in einem offenen Stadion, also nicht hier in einem Dome, wo es halt irgendwie super easy vielleicht ist oder so. Das ist schon bemerkenswert. Und ich muss sagen, jedes Mal, wenn der aufs Feld kommt, freue ich mich einfach. Also freue ich mich. Natürlich freue ich mich nicht, weil das bedeutet für uns kein Touchdown. Aber keine Angst haben zu müssen, darüber rede ich ja schon, glaube ich, seit wir den Podcast hier machen, keine Angst haben zu müssen, wenn der Kicker aufs Feld kommt, weil du weißt, dass es zu 90% einfach ein Field Goal wird, ist ein sehr, sehr gutes Gefühl. Das mag ich sehr, da jemanden zuverlässigen zu haben. Und den dann ausgerechnet irgendwo auszugraben in so einer Saison, wo wir irgendwie ganz viele Kicker ausprobiert haben und dann bei ihm einfach kleben bleiben. Ich bin froh, dass der da ist. Punkt. Den finde ich gut. Den mag ich sehr. Genau, dann ist eigentlich gar nicht mehr so wahnsinnig viel passiert, außer dass wir dann noch eine Challenge gemacht haben, weil es einen Pass zum First Down bei den Saints gab, der Ball aber am Boden war. Ich weiß, da haben wir beide geschrieben. Das fand ich übrigens sehr angenehm, nachts wach zu sein und mit dir über ein Footballspiel zu schreiben. Also das war das war schön.
Ja, man ist dann ja auch nur bei dem Spiel. Ne? Das hat schon noch mal ein bisschen
genau. Was anderes. Ja, es gibt wenig links und rechts und so. Und du, man stellt dann immer wieder fest, dass du aber dann doch das ein oder andere Mal halt auf Twitter dann auch unterwegs bist, weil du mich mit Sachen fütterst, die ich dann noch nicht gesehen habe, die sehr lustig auch zum Teil waren. Genau, und hier waren wir, glaube ich, ein bisschen unterschiedlicher Meinung. Du warst dir ziemlich sicher, dass das, dass die Challenge erfolgreich wird und ich eher so, weiß ich nicht, ob das reicht, um das zu overturnen.
Ja, also dein Punkt ist natürlich klar, ne? Ich meine, wenn man das in der entsprechenden Perspektive sieht und sagt dann natürlich, naja, klar, also sieht man jetzt schon dann so ein bisschen, aber es muss ja wirklich genau reichen und sehr, sehr eindeutig sein, um diese Entscheidung, die auf dem Feld getroffen würde, zu widerlegen. Und das ist oftmals einfach nicht der Fall, dass es ausreicht. Und auch Kamerawinkel und Perspektiven, die sind ja auch wirklich verrückt. Ne?
Ja, total. Deswegen war ich mir da halt nicht sicher. Die Perspektive, die man da gesehen hat, die war ja schon eigentlich ziemlich eindeutig. Aber der Receiver, ich weiß gar nicht mehr, wer das war. War das Thomas? Wahrscheinlich nicht, ne? Ich glaube nicht. Der hat sehr gut nachgegriffen nochmal. Also das hätte auch sein können, dass man da sich nicht ganz sicher ist, dass vielleicht doch die Hand unterm Ball dann letztendlich war oder so. Nichtsdestotrotz, du hattest recht, die Challenge war erfolgreich, wurde dann wieder zurückgepfiffen als Incomplete Pass, hat nicht viel genutzt, weil ging trotzdem weiter für die Saints, aber was mich an dieser Stelle so ein bisschen gestört hat, war die Attitude von CJ Henderson, der im Grunde genommen den Pass aufgegeben hat, der Spieler lag am Boden, der Receiver. Und CJ Henderson hat dann einfach, ja, okay, blöd, habe ich nicht verhindert und hat sich dann umgedreht und wollte weggehen. Und drei seiner Teamkollegen sind erstmal auf den Receiver zugestürzt, um den noch zu berühren, damit er auch down ist und nicht einfach wieder aufsteht und weiterläuft. Und das ist eine Sache, die macht mich wahnsinnig, weil das ist eine Sache, die du nicht, also du kannst sie bis zu einem gewissen Maße trainieren. Das ist so ein bisschen, da musst du so ein bisschen am Mindset arbeiten irgendwie, dass du halt immer weitermachst. Ich mag das bei Luwu zum Beispiel. Luwu hat auch, da war ein Pass, glaube ich, irgendwie so ein Lateral-Pass, der aber schon nach vorne ging und auf dem Boden dann war. Und trotzdem hat Luwu den Ball aufgenommen und ist damit ein paar Schritte gelaufen und hat gewartet, ob abgepfiffen wird, was dann auch wurde. Aber einfach so dieses, gib das Spiel nicht auf, bis der Schiedsrichter pfeift. So lange musst du aktiv dabei bleiben und wirklich alles dafür tun, dass es nicht zu dummen Szenen kommt letztendlich. Und CJ Henderson ist da so ein bisschen, der verliert zu schnell die Konzentration und den Fokus. Und das ist so ein bisschen wirklich, ja, das ist eine Sache, die ist in meinen Augen sehr, sehr schwierig. Das ist eine ganz, ganz große Schwäche, wenn das nicht in so einem Mindset von so einem Spieler einfach drin ist, dieses nicht aufgeben und ich mache so lange weiter, bis einer pfeift. So. Das, was man als Beispiel jetzt auch schon gestern von Icky so ein bisschen gesehen hat, irgendwie, da hat man so dieses typische College-Ding gesehen, was er gut kann, wo er einmal als Vorblocker sozusagen rausgeht und dann sich als nächstes einen Linebacker von hinten krallt, den er dann einfach nimmt und zu Boden wirft. So. Das einfach weitermachen. Du spielst, bis gepfiffen wird und nicht, du hörst auf, wenn du der Meinung bist, oh, ich konnte das jetzt gerade nicht verhindern. Damit lässt du deine Teamkameraden im Stich. Gefällt mir nicht. Mag ich nicht. Bin ich vielleicht auch auf den so ein bisschen eingeschossen mittlerweile, weil ja, das halt, sowas stört mich wirklich sehr.
Ansonsten schaffen die Saints den Ausgleich dann zum 3-3. Dann war es das mit dem ersten Quarter. Ich habe mir hier noch als einen positiven Punkt noch aufgeschrieben, ne? Jeremy Chin, Nickelback, also sehr nah an der Line of Scrimmage mit diesem Pass-Breakup, Wahnsinnssprung, wie er den da abblockt. Ne? Also richtig gut, was man da
gesehen hat. Das ist einfach schön, dass man den so rumschieben kann irgendwie und ihn wieder näher an der Line of Scrimmage dann letztendlich hat.
Habe ich auch übrigens diese Challenge, die du angesprochen hast mit den Incomplete Pass, der war auf Keith Kirkwood und der Name wird den ein oder anderen ja noch was sagen. Ja.
Hui, das war mir gar nicht aufgefallen. Interessant. Okay.
Jo, zweites Quarter. Sehr gute Defense auch von den Panthers. Also bis dahin muss man auch sagen, hat das ja auch noch wirklich sehr Spaß gemacht. Zwar hat ja, man hat ja die Wackler von Bryce Young und den Receivern so ein bisschen gesehen. Na, alles im ersten Quarter kurze Screens auf Thielen hauptsächlich und sonst niemand. So.
Genau.
Aber die Defense im zweiten Quarter der Panthers nochmal richtig gut, haben dann die Saints ja auch nochmal nur zu einem Field Goal gehalten, obwohl es da die mehrere Aktionen hatten, um in die Red Zone zu kommen.
Auf jeden Fall, ja.
Und zumal auch, und das war im ersten Quarter ja auch schon, gab dann ja doch einige Flaggen und einige Strafen. Entweder gut, dann mal hier ein False Start von den Rookies in der Defensive Line, also gerade von Savala oder so. Pass Interferences bei Henderson gerade auch, ne? Also da gab es ja auch wirklich blöde Situationen und da hat die Defense wirklich sehr, 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 sehr gut gehalten. Vor allem Xavier Woods hat da sehr sensationell gespielt bei diesem einen Goal-Line-Stop dann, beziehungsweise bei dem letzten Pass von Derek Carr.
Der hatte schon ein starkes Tackling vorher, also der war wirklich heiß da gerade in dem Abschnitt des Spiels, ja.
Und daher endet dann das zweite Quarter auch wirklich nach, wobei die Interception von Von Bell gehört natürlich noch dazu. Aber es bleibt dann tatsächlich nur bei einem 3-6 für New Orleans. Das hätte anders ausgehen können.
Ja, definitiv. Also da hätte ein bisschen mehr passieren können, aber wir haben wirklich Glück mit der Defense, also das ja insgesamt, die halten das Spiel tatsächlich ziemlich lange, ziemlich knapp, aber so häufig wie die immer wieder aufs Spielfeld müssen, weil dann die Offense nicht so lange hält, sind die natürlich dann zum Ende müde, aber am Anfang des Spiels gerade ist es ziemlich gut und auch an dieser Stelle schon mal kurz erwähnt, Grugier Hill hat sich da auch tatsächlich ziemlich direkt gut eingefügt, ja, für Shaq Thompson. Also das war ein guter 1-1 Ersatz. Für ihn persönlich freut mich das, dass er dann auch wirklich die Chance jetzt bekommt zu spielen und das macht er ganz ordentlich, ja.
Und dann, Kai, folgt das berühmte dritte Panthers Quarter, in dem nicht so wirklich viel klappen will.
Es ist verrückt, obwohl ich hier tatsächlich sehr viel blau aufgeschrieben habe. Blau heißt für mich immer Offense, aber ja gut, da war jetzt nicht so wahnsinnig viel. Da war jetzt ein Strip-Sack an Young, der zweite in diesem Spiel, der aber glücklicherweise zurückgenommen wurde durch einen Defensive Holding, was einfach mal super weit weg von dem gesamten Play war.
Haben sie im Fernsehen auch gar nicht gezeigt, oder?
Sie haben es noch in der Wiederholung, dann haben sie es nochmal gezeigt, okay, tatsächlich doch. Und das war das dritte Quarter und die erste Flagge gegen die Saints. Also ausgerechnet das als erste Strafe. Ansonsten hätten die Saints direkt vor der Tür gestanden und wahrscheinlich mit den nächsten Plays den ersten Touchdown gemacht. Das war jetzt hier nicht der Fall, weil es zurückgepfiffen wurde. Genau, ging dann natürlich nicht so weiter für die Panthers erstmal. Da kam dann noch so ein super Punt, den möchte ich nicht. Super Punkt habe ich hier aufgeschrieben. Interessant. Ein super Punkt von Hacker, der einfach den Ball, und der hat gestern richtig gute Punts geliefert, aber der war on point und Sam Franklin konnte ihn an der 3-Yard-Linie sichern. Das war dann auch direkt ein 3-and-out ohne Raumgewinn für die Saints. Also wahnsinnig gut gemacht insgesamt so von allen. Ja, Panthers wieder in Ballbesitz, hier auch jetzt konnte man sich so ein bisschen weiter nach vorne arbeiten, aber auch nicht wieder richtig gefährlich. Man hat aber immerhin den 6-6 Ausgleich geschafft durch dieses vorhin schon erwähnte 54-Yard-Field-Goal von Eddie Pinheiro.
Es gibt da eine Situation, über die würde ich da ganz gern reden, das passt vielleicht auch ganz kurz. Und zwar, also es hat dann letztendlich nicht geklappt, aber es gab dann eine Challenge der Saints, nachdem Bryce Young selber gelaufen ist fürs First Down, was nicht ganz gereicht hatte. Und es wurde dann eben nach der Challenge zu einem Fourth Down and One. Und dann kommt Andy Dalton für Bryce Young rein, der, also ne, der Spielzug wurde da nicht ausgeführt, weil es gab dann leider einen False Start und damit wurde dann, dann kam dann das Field Goal, glaube ich, dann gleich danach. Jetzt hat man nur für den Quarterback-Sneak, oder für, vielleicht hätte man einen machen wollen, wissen wir ja nicht, aber da kommt dann Andy Dalton rein. Ich kann es so ein bisschen verstehen, aber auch irgendwie ja nicht, weil jetzt haben wir nun mal keinen, hilf mir, wie heißt der Saints
Taschenmesser. Taysom Hill.
Kein Taysom Hill oder kein Anthony Richardson oder kein Cam Newton oder kein Fullback mehr oder irgend sowas. Man wird sich doch aber ja nicht drauf verlassen können, dass man mit Bryce Young nie einen Fourth and One oder irgendwas machen will oder einen Quarterback-Sneak. Oder glaubst du, er war sich da einfach noch nicht so sicher? Kann er das da noch nicht so gut genug? Oder da war ich dann so ein bisschen, ja, weiß ich nicht, was ich davon halten soll, von diesem Auswechseln an für diesen einen Versuch.
Ich bin erst ins Grübeln gekommen, als ich gemerkt habe, dass du da irgendwie so ein bisschen unsicher bist, warum das jetzt gerade passiert. Also waren ja nur irgendwie so eine ganz kurze Nachricht, glaube ich, die wir da hin und her geschickt haben, weil ich habe es gesehen, ich sehe Dalton aufs Spielfeld kommen und denke, Gott sei Dank, kann ich total nachvollziehen, erfahrener Quarterback, mit dem machen sie jetzt entweder einen Sneak oder, und das haben sie ja später nochmal gemacht, da hat er den Ball ja dann, also da dachte man ja auch vielleicht, okay, jetzt wird er vielleicht sneaken beim 3 und 1.
Hat er nicht, kam, ne, aber.
Genau, und dann hat er den Ball auf Sanders gegeben, also da ist dann nochmal ein bisschen mehr möglich, weil man vielleicht denkt, dass der auf alle Fälle dann sneaken könnte, deswegen bringt man ihn, das war also so ein bisschen Trick-Play-mäßig vielleicht. Aber es war definitiv nicht abgesprochen, weil du hast gesehen, dass Bryce Young da erstmal relativ unsicher auf dem Feld stand, so nach dem Motto, okay, was wollen wir denn jetzt überhaupt machen? Was passiert denn jetzt? Und dann läuft er Richtung Huddle und wird dann wieder zurückgerufen und Dalton kommt. Also das war so überhaupt nicht abgesprochen. Und dann habe ich halt überlegt, als du dann auch, also ne, ich bin darauf aufmerksam halt geworden, als du dir unsicher warst. Und dann dachte ich so, okay, und was macht das jetzt mit Bryce Young? Also dieser Vertrauensentzug. Ich glaube, das kann man ihm wahrscheinlich erklären. Der Junge ist schlau und der Junge ist gut überlegt und so. Ich glaube, das werden die ihm wahrscheinlich gut erklärt haben und sagen, pass mal auf hier, wir wollen da mal was ausprobieren, alles gut, so, wir trauen dir das zu, aber muss jetzt nicht sein, unsere O-Line ist vielleicht auch jetzt gerade nicht so stark, bla bla bla. Fand ich aber auch interessant, weil, wie gesagt, wenn es geplant gewesen wäre einfach, ne, okay, hier 4. und 1, da kann es sein, dass wir Dalton bringen und du dann raus musst. Dann wäre das easy gewesen. Aber hier war das, also ich hatte das Gefühl, die Coaches wussten bis zum Schluss nicht, was sie machen wollen. Und dann passieren solche Dinge wie so ein False Start dann einfach, weil es einfach zu hektisch alles ist und so unklar, wie man damit jetzt umgehen möchte. Also,
ja, ich glaube, das macht Sinn, so wie du das erklärst, ja.
Ja, ich habe mir viel Gedanken darüber gemacht dann tatsächlich gestern auch. Ich fand es auch dann, als du es sagtest, sehr, sehr eigenartig und insgesamt einfach nicht, nicht gut durchdacht, nicht gut überlegt. Ja.
Weil wie gesagt, ich würde das verstehen, wenn du so ein Power-Runner für so Short-Yardage-Situationen hast. Hatten wir auch schon mal drüber gesprochen, ist das zum Beispiel Miles Sanders oder ist das irgendein anderer oder so. Deswegen, da hat es mich dann eher so gewundert, aber das macht natürlich schon Sinn. Vor allem mit der Situation dann danach, mit der Situation von Dalton und Sanders.
Ja, genau. Ja, genau. Das, also so wurde so ein Gesamtbild dann letztendlich nachher daraus, ja.
Ja, die Saints haben das ausgenutzt, dann mit einem Wahnsinnspass von Derek Carr auf Chris Olave. Wahnsinniger Catch. Chris Olave ist ein Receiver, den es bei uns im Kader nicht gibt.
Gut gesagt.
schon anerkennend, aber ne? Ja, also das war ein Wahnsinns-Catch, also unfassbar.
Also die Kontrolle zu behalten, ne? Also mit einer Hand den Ball zu fangen und die Kontrolle danach zu behalten, also das sieht man nicht so häufig tatsächlich irgendwie. Hat Spaß. Ich habe den irgendwo in meiner Fantasy-Liga auch. Ich bin nicht relevant, aber der Typ ist, glaube ich, schon ein ziemlich, ziemlich guter Receiver, ja.
Ja, richtig gut auf jeden Fall. Da habe ich mich dann das habe ich mir dann hier auch noch notiert, ne, da ist Henderson ist zwar an ihm dran, ich glaube, wenn Olave den nicht gefangen hätte, hätte er wahrscheinlich eine Flagge kassiert, weil er ihm ja auch wirklich den Arm runterreißt beim Fangen. Ja, das wäre wahrscheinlich dann einfach eine Pass-Interference gewesen. Naja.
Ja, weiß ich nicht. Weiß ich eher, die Flagge wäre ja sonst so oder so wahrscheinlich geflogen.
Ja, wahrscheinlich, ja.
Ja, ich denke schon. Aber ja, also ich habe es genauso gesehen. Das war. Er war, also die Henderson war gut dran am Spieler, so. Das kann man nicht anders sagen. Aber gut, das war dann einfach Chris Olave, der einfach. Besser war.
Nicht, ja, und dann halt einfach auch mit der Geschwindigkeit zu verteidigen. Ja, die Saints machen den Touchdown, nehmen dann das Nutzende ihr Momentum sozusagen aus, ne, und damit steht es dann auch schon 6-13 und ja, dann kommt eigentlich das vierte Quarter und da dachte ich schon, gut, jetzt mit 6-13, klar, natürlich kann man das noch ausgleichen, aber jetzt ist wahrscheinlich durch, weil die Panthers ja wirklich überhaupt kein Momentum hatten. Also man hat es ja auch Bryce Young angesehen stellenweise an seiner Körpersprache und auch, dass es, glaube ich, für ihn echt anstrengend war.
Ja, auf jeden Fall. Das war ich glaube, im anderen Spiel war das noch ein bisschen anders. Hatte er mehr Zuversicht ausgestrahlt, das gesamte Spiel. Jetzt war dann tatsächlich auch irgendwann so ein bisschen, es war aber auch krass, weil da einfach wirklich zu viele Three-and-Outs dann letztendlich waren und einfach so viel nicht funktioniert hat und die O-Line ständig collapsed ist und so. Also es passt leider sehr, sehr vieles nicht für einen Rookie-Quarterback, um es mal so zu sagen.
Ja. Ganz zu Beginn des vierten Quarters, den wir schon angesprochen hatten, eine unheimlich starke Szene von Grugier Hill, der da richtig gut losgelegt hat bei einem, war auch so ein Third and Short oder so, ne? Direkt, ja, genau. Noch praktisch in der Endzone so ein bisschen. In der Field Goal, im Field Goal.
Genau, also. Ne? Genau, ne, hätten sie da tatsächlich was geschafft, dann wären sie so im Field Goal Bereich gewesen. Aber durch den Sack, der ziemlich weit zurück war, hat er sie komplett daraus katapultiert, so dass sie dann punten mussten. Und das war einfach, der Sack war so wichtig und einfach auch so schön, weil es, weiß ich nicht, den Spieler, ja, alles, was man so gehört hat, wie der sich da präsentiert hat in den Training Camps und so. Ich freue mich halt, dass er mehr Spielzeit bekommt. Schade, die Umstände, warum das so ist. Mhm.
Ja, mach gern mal weiter, noch im vierten Quarter. Das wollte ich dir nicht vorwegnehmen.
Genau, dann kam ja wieder die Offense so ein bisschen aufs Spielfeld. Da ist dann diese Geschichte passiert, 3rd and 1, wo Dalton dann wieder aufs Feld kommt. Also der hatte dann auch, das waren, glaube ich, seine beiden Snaps, die er dann in dem Spiel hatte, ne? Beziehungsweise der erste war ja kein Snap, weil es dann letztendlich durch eine Strafe doch zum Punt wurde. Zum Field Goal, dann zum 54-Yard-Field Goal. Das war dann zum First Down. Dann hatte Bryce Young einen langen Lauf bei 3rd and 11 zum First Down. Auch sehr easy. Also wenn man den so ein bisschen machen lässt, habe ich so das Gefühl, dann kommen da auch gute Sachen dabei raus. Der ist immer noch so ein bisschen
gefesselt an die Strukturen. Wunderschönes Antäuschen in diesem Lauf. Ne?
Das war der Lauf, genau, ja, ja. Wo er den Spieler einfach ins Leere laufen
lässt. Das sah schon toll aus.
Das, ja, unfassbar. Er muss nach wie vor das Leiden lernen, da werde ich wahnsinnig irgendwann wahrscheinlich.
Beim ersten Lauf ist er ja gar nicht, ne? Da hat er sich so nach vorne geschmissen. Also bei dem Langlauf hat er sich dann schon auf den Hintern gesetzt, es sah noch nicht so elegant aus.
Nee, weil wenn er dann irgendwann mal das Knie unterm Hintern hat irgendwie oder so, dann kann das auch sein, dass er sich da dann irgendwas reißt oder so. Also ich weiß, wie schwierig das sein kann, wenn man nicht die richtige Technik hat oder so. Das ist wirklich, Das möchte ich, das können sie ihm doch einfach mal ein bisschen beibringen, so, naja. Ich glaube, so einer der nächsten Spielzüge war dann wirklich endlich mal ein tiefer Pass auf Chark, der aber überworfen war, was nicht das Problem war, weil es gab ja eine Pass-Interference der Saints. Und so waren wir dann tatsächlich in der Red Zone und ich hatte gehofft, dass es da dann endlich den ersten Touchdown gibt, aber Bryce Young hatte wieder nicht zu viel Zeit im dritten Versuch in dieser Red Zone, ist gesackt worden und es gab das nächste Field Goal von Eddie Pinheiro.
Ja, 9-13 steht es dann. Mhm. es folgt dann leider ja ein weiteres Big Play von
Rashid Shaheed.
Genau, ich hatte jetzt gerade noch den Quarterback-Namen gesucht. Er heißt Derek Carr. Ja, heute.
Ja, ja, das ist, wenn man müde ist, ja. Dann ist das mit Namen immer ganz, ganz schwierig.
Hat auf sich warten lassen, ne, dass, also erstens, dass dann im vierten Quarter die Defense ja auch einfach, also ne, platt ist. Es war in dem Fall auch nicht so erfolgreich von Dante Jackson, da vielleicht später nochmal ein Wort dazu, aber ja, und dann im Grunde zum zweiten Touchdown dann der Saints bei 29 und dann schien es für mich zumindest gegessen, dann mit bei dem Punktestand.
Ja, genau. Es waren dann halt leider diese beiden Big Plays, die das Spiel sozusagen entschieden haben, weil wir sie nicht hatten, die Saints aber schon, diese beiden tiefen Pässe. Aber dann kam die diese Two-Minute-Offense, die letzten zwei Minuten in dem Spiel. Und das fand ich tatsächlich ziemlich spektakulär. Das hat Spaß gemacht. Das lag natürlich auch an den Saints, die da wirklich so eine sehr verteidigende Defense gespielt haben, also wirklich nur noch eine Prevent-Defense, um Schaden fernzuhalten und einfach zu passiv aber zu sein. Kennen wir von den Panthers ja auch. Das ist eigentlich immer so ein Problem von den Panthers gewesen. Wenn du dann führst, dann versuchst du einfach nur noch zu verwalten und das konnten die Panthers, glaube ich, noch nie. Hier waren es dann die Saints, die da so ein bisschen zu passiv waren. Und Bryce Young seinen ersten Touchdown dann werfen konnte im Bank of America Stadium auf Adam Thielen. Die Two-Point-Conversion, die sie natürlich versuchen mussten, um da nur einen 3-Punkte-Rückstand herzustellen sozusagen, ging auch auf Thielen und war auch erfolgreich. Das hat nochmal Spaß gemacht und war dann wirklich so, wow. Und dann immer noch über eine Minute auf der Uhr, wenn jetzt ein Onside-Kick gut funktioniert, ist immer ein bisschen unwahrscheinlich, aber
passiert wieder nur bei den anderen Teams.
Genau. Kann ja aber mal kommen. Da habe ich mich dann auch gefragt, okay, wenn das jetzt aber passiert, freut Moritz sich denn wirklich? Weil sehen wir nachher noch das Field Goal und gehen in die Verlängerung. Ganz ehrlich, ich hätte mich da jetzt auch nicht so wahnsinnig drüber gefreut, weil ich war dann auch schon eigentlich ganz schön angeschossen und wollte dann auch nochmal die zwei Stunden schlafen, bevor ich dann mich an den Arbeitsrechner setze. Ja, hat nicht funktioniert, kein erfolgreicher Onside-Kick, ein First Down von Taysom Hill und das Spiel war dann letztendlich Game Over.
Also wichtig, vor dem Touchdown auf Thielen finde ich noch zu erwähnen, das Big Play tatsächlich von Jonathan Mingo, der ja davor, ein paar Szenen davor, ja einen relativ sicheren und guten Ball von Bryce Young halt leider nicht gefangen hat. Fand ich an der Stelle dann tatsächlich auch einfach nochmal wichtig, dass er da nochmal wirklich einen anderen Receiver hatte und eine Aktion funktioniert hat. Ja, bei sehr nachgelassener Defense der Saints, aber dass das eben nochmal funktioniert hat und dann auch letztendlich nochmal mit dem Touchdown, das war, glaube ich, schon wichtig.
Auf jeden Fall. Auf jeden Fall so ein Spiel positiv zu beenden, das ist ganz, ganz, ganz wichtig tatsächlich nochmal. Für alle im Grunde genommen, ne? Also was wahrscheinlich weniger für Adam Thielen, aber für Bryce Young und für die Mannschaft, für die Offense insgesamt, glaube ich, eine ganz, ganz gute und wichtige Sache, ja.
Also unterm Strich schon auch am Ende nochmal eine spannende Two-Minute-Offense. Das hat dann tatsächlich nochmal Spaß gemacht und sah dann auch nicht ganz so hoffnungslos aus wie im dritten, weil das sah im dritten Quarter ja schon so nach Selbstaufgabe fast auch und Frustration natürlich auch.
Ja. Ja, genau.
Wir gehen jetzt mal noch so auf unsere Positionsgruppen durch. Da gibt es hier und da noch ein bisschen was zu besprechen. Und natürlich müssen wir mit der Offensive Line anfangen, denn da wurde ein bisschen geschoben und ausgewechselt. Und das wird, glaube ich, ganz nochmal eine ganz harte Kiste in den kommenden 15 Wochen.
Ja, wenn sich da nicht bald was findet, dann auf jeden Fall. Ich würde jetzt mal davon ausgehen, dass Chandler Savala auf jeden Fall die Saison, wenn er sich nicht verletzt, bitte, bitte nicht, auf Left Guard zu Ende spielen wird. Right Guard wird, ja, ist immer noch, ist, ich glaube, das testen sie aus. Wir haben es gesehen, du hast mich darauf hingewiesen, ich bin da gar nicht drüber gestolpert, aber zur Halbzeit ist Kate Mays dann ja, so ausgetauscht worden.
Na, erst im vierten Quarter.
War es der vierte? Das ja, echt, ja. Erst das vierte Quarter, okay, mhm. Alles klar. Gegen Kevin Throckmorton, der, den ich halt nicht erwartet hätte, dass er überhaupt active ist, aber laut Frank Reich war das auch so abgesprochen, dass Throckmorton ein paar Plays bekommen soll. Ich denke, da probieren sie einfach gerade aus, was da vielleicht in den nächsten Wochen auf Right Guard möglich ist, was da die beste Option ist. Kate Mays hat jetzt kein super starkes Spiel, der hatte, wie gesagt, diesen einen Vollstart. Und auch sonst sind da ja immer wieder, ist da immer wieder diese starke Front durchgebrochen. Hauptsächlich aber natürlich, ich glaube, an Taylor Moton ist Cam Jordan aber schon das ein oder andere Mal vorbeigekommen. Also das war insgesamt eine nicht so gute Leistung von der O-Line. Und da muss sich leider wieder was finden, das die Konstanz herstellt, so wie wir das mögen und so wie es für eine O-Line einfach sehr, sehr wichtig ist.
Ich weiß auch nicht, ob jetzt Throckmorton, ob ich den so schlecht fand. Es kann natürlich auch einfach sein, dass die Aggressivität da gerade oder der Pass-Rush so ein bisschen nachgelassen hatte, dann gerade so zu dem Zeitpunkt. Ich fand es dann aber ganz gut, wie es sich ein bisschen so verhalten hat. Muss dann noch an der Stelle, da gibt es noch einen riesen Big Play, wie ich fand, von Icky, der ja, das war glaube ich schon ein bisschen früher, ne, wo das haben sie dann auch nochmal schön von der Seite gezeigt, wie er da seinen Defender zweimal vor sich hinschubst und dann nach innen reingeht und sich den nächsten zur Brust nimmt. Also das war dann natürlich schon mal wirklich ganz schön im Blocking, in der Protection, aber halt nicht ganz so der beste Tag der Line.
Ja, ich glaube, das war ja die Geschichte, ne, mit dem 3 und 1, wo Dalton gekommen ist und den Ball auf Sanders gegeben hat. Ich glaube, da hat er den Weg so frei geblockt. Run-Blocking bei ihm ja sowieso außer Frage. Ich glaube, wenn er auf die Leute zugehen kann und die dann durch die Gegend schubsen kann, ist das sehr viel besser, als wenn er in die Passivität gehen muss, um einen Pass-Block zu setzen. Kann ich nachvollziehen. Auf einem sehr, sehr, sehr viel geringerem Niveau hatte auch ich meine Probleme damit. Früher Run-Block hat mir auf alle Fälle um einiges besser gelegen als Pass-Protection, weil das halt schwierig ist. Du musst halt zurückgehen letztendlich und kommst aus so einer defensiven Haltung. Gerade wenn du so viel Kraft hast, irgendwie nach vorne zu gehen und deinen Gegenspieler einfach ja direkt mit dem ersten schnellen Punch irgendwie wegzubekommen, ist, das macht es mehr Spaß, als zurückzugehen und einfach nur gegenzuhalten letztendlich. Und das ist nicht die Stärke von, also die Schwächen werden da gerade so ein bisschen aufgezeigt, gerade bei ihm, gerade bei Icky. Mit Schnelligkeit kommst du halt dann mal eher an ihm vorbei. Und das ist halt, da hat er halt immer noch zu lernen. Nichtsdestotrotz wird es ein sehr, sehr starker Left Tackle weiterhin für uns sein, ja.
Ja, Bryce Young hatte natürlich einfach ein schweres Spiel. Er ist einfach ein Rookie, muss man sich immer noch dazu sagen. In seinem zweiten NFL-Spiel, er hat die Geschwindigkeit einfach noch nicht, egal was es heißt, den Ball zu behalten oder eben alle Reads, alle Optionen durchzugehen. Und dann einfach das Problem, dass bei den Receivern wirklich wenig Playmaker dabei sind, die sich ganz schnell absetzen können. Das wurde, glaube ich, gestern am deutlichsten gegen diese starke Saints-Verteidigung.
Mhm. Auf jeden Fall. Also da gibt es kaum noch irgendwas dazu zu sagen. Das ist halt für einen Rookie-Quarterback, der ja eine Statur wie Bryce Young hat, nicht super einfach, weil er kann viel mit den Füßen regeln, aber also es fällt immer wieder auf, wenn er da zwischen der Offense steht. Der sieht echt aus wie ein kleiner Junge, ne? Weil er einfach eine ganz zierliche Persönlichkeit ist. Und machen wir uns nichts vor, wenn wir mit ihm zusammenstehen würden, wäre er natürlich nach wie vor klein, aber glaube ich wahrscheinlich nicht zierlich. Aber du hast andere kleine Quarterbacks, die auf alle Fälle dann kompakter sind als Bryce Young. Nichtsdestotrotz habe ich noch keinen Ball, glaube ich, gesehen, der runtergeschlagen wurde. Ne? Also genau das, wovor man vielleicht Angst haben hätte können oder so. Da passt dann genau das, was er vorher ja schon immer in Interviews auch gesagt hat. Er ist halt gewohnt, mit dieser Größe zu spielen zwischen größeren Leuten. Deswegen macht er sich da jetzt keine Sorgen, dass er da sich durchsetzen kann und den Ball auch natürlich über diese großen Spieler rüberbringen kann, weil das hat er schon immer so machen müssen. Also das macht er gut, das macht er tatsächlich ganz gut, aber er bekommt nicht die Zeit und die Receiver kreieren nicht den Freiraum, den er braucht, um ein gutes Quarterback-Spiel ja, zu zeigen.
Ja, also ich hätte, glaube ich, noch recht viel auch zu Bryce Young zu sagen, aber wir müssen es, glaube ich, auch nicht tot analysieren, weil ich glaube, so die Schwächen, die sind da oder auch ne, deutlich, das ist als klar, das kann man wirklich tot besprechen auch und wir werden das mit Sicherheit auch noch das eine oder andere Mal ansprechen, wenn wir da noch ein paar Sachen sehen. Deswegen ne, ist es, glaube ich, auch nicht zu viel verlangt, wenn wir da einfach zumindest wir beiden, die Geduldigen in dem ganzen Spiel sind und ein bisschen Geduld rufen oder so.
Ja, auf jeden Fall. Ist mir heute ja so ein bisschen bewusst geworden. Wir geben ja eher allen anderen die Schuld, also O-Line, Receivern, Playcalling, kommen wir auch nochmal ganz kurz zu nachher, als ihm selber. Ich glaube, er kann relativ wenig dafür. Man konnte noch nicht wirklich sehen, was er kann oder was er nicht kann, außer seine Läufe. Wenn er freigelassen wird, dann sieht das schon ganz gut aus. Also ich mache mir keine Sorgen, dass das ein sehr guter Quarterback in der NFL sein wird.
Laufspiel war leider ein wesentlich geringerer Faktor in diesem ganzen Spiel. Also das hat wirklich, glaube ich, jeder gesehen, dass das nicht so, das hat uns an dunkle Matt Rule-Zeiten irgendwie erinnert, ne? First Down, Inside Run, Inside Run, Inside Run und alles so für, wenn überhaupt, ein Yard im dümmsten Fall Raumverlust. Kann man, ne, ich meine, Playcalling zu kritisieren, ist immer so eine Sache. Man fragt sich nur immer, warum versuchen sie es die ganze Zeit, wenn es denn scheinbar nicht funktioniert? Und an wem liegt das dann letztendlich? Ne? Sind es die fehlenden Lanes durch das Blocking? Ist es die Antizipation der Gaps, der Backs oder so, ne, wo sie hinwollen? Ist natürlich schwierig zu beurteilen, aber das hat einfach nicht funktioniert.
Genau, also ich glaube, wie gesagt, über solche Sachen wundere ich mich dann doch tatsächlich auch ein bisschen mehr noch, weil man wusste, dass die Front der Saints sehr stark sein wird. Man wusste, dass die Offensive Line angeschlagen ist bei den Panthers. Inside Run ist da dann vielleicht nicht die beste Wahl. Und da hätte ich mir dann gewünscht, dass man vielleicht so ein bisschen kreativer auch mit Laviska Shenault umgeht. Der hatte zwei Runs, glaube ich, auch so ein bisschen aus dem Backfield. Das sah sehr, sehr viel dynamischer aus als das, was Miles Sanders und Chuba Hubbard da aufs Feld gebracht haben. Die sind dann halt auch körperlich nicht so stabil, dass sie da wirklich durchbrechen können. Die brauchen wirklich eine freie Lane und dann wird's für die Defense erst im Backfield sozusagen interessant. Hat mir gefehlt, fand ich nicht gut, aber lag für mich so ein bisschen auch, wie gesagt, am Playcalling und an den zu ähnlichen Spielertypen im Running Back Core. Ich bin gespannt, was passiert, wenn das Playbook dann irgendwann mal endlich so ein bisschen weiter aufgemacht wird.
Also interessant fand ich heute in dem Zusammenhang eine Aussage von Frank Reich, der meinte, ja, also sie wüssten schon, dass man Laviska Shenault mehr einbinden muss und das müssen sie jetzt rausfinden, wie sie das machen. Finde ich irgendwie eine komische Antwort, weil die Qualitäten von ihm sollten ja bekannt sein.
Ja.
Und ja, also ne, wenn man es jetzt böse macht, könnte man sagen, waren 80% der offensiven Plays waren irgendwelche Screens auf Thielen oder eben Inside Runs und das dann eben dahingehend einfach zu eindimensional.
Total. Ich verstehe es ja, du willst dem jungen Quarterback ja jetzt nicht irgendwie große Aufgaben geben, aber gerade das Run-Game kannst du ja so ein bisschen kreativer dann gestalten.
Und das hilft ihm ja dann im Zweifelsfall ja auch, weil jetzt so gerade aus Play-Action oder sowas, das kannst du ja dann überhaupt nicht aufziehen, ne?
Genau. Dann weiß die Defense nicht, was passiert und lässt die dann auch ein wenig vorsichtiger sein und nicht immer direkt nach vorne preschen und den Druck so unglaublich erhöhen. Also ja, ergibt für mich noch nicht so ein ganz schlüssiges Bild, was da passieren soll. Mhm.
Ja, über die Wide Receiver können wir recht schnell drüber gehen, weil da hat man tatsächlich nicht so viele gesehen. Mhm. Also, was ich hochinteressant finde, um kurz ein paar Zahlen zu nennen. Jonathan Mingo hat fast alle, also der stand von 60 offensiven Snaps bei 59 auf dem Feld. Also das ist ja wohl der Wahnsinn. Und dann erinnere ich mich wirklich an diesen einen Drop, den er hatte, oder diesen nicht gefangenen und eben dieses eine Big Play. Ansonsten nichts, ne?
Ja.
Adam Thielen hat auch viel gespielt. Es scheint aber auch so die einzige Station irgendwie zu sein, mit der Bryce Young irgendwie so ein bisschen was anfangen kann. Liegt vielleicht auch dann tatsächlich an seiner Erfahrung. Ja, DJ
und Chark. An den kurzen Routen, die er hat halt.
Und,
ne?
Weil, klar, der hat natürlich nicht die Deep, die Go-Routes oder so.
Genau.
Und ja, gut, Chark hat natürlich gespielt. Da waren wir ja beide auch überrascht. Ach, guck mal, der ist ja auch da. Mhm. Der war mit Sicherheit noch auf einem Snap-Count nach seiner Verletzung. War auch wirklich nur bei 22 dann letztendlich auf dem Platz. Mhm. Ja, arg viel mehr gibt es da gar nicht so zu sagen, ne? Zur Receiver-Gruppe.
Überhaupt nicht, genau. Und ich möchte fast Tyler mit einschließen.
Ja, und jetzt gerade bei Hayden Hurst, erst am Ende hat man ihn gesehen und da hätte ich fast so nach dem Falcons-Spiel so ein bisschen drauf gedacht, dass das der vielleicht ist, der ihm,
genau.
Ne, der ist ja dann auch, der läuft auch keine tiefen Routen, ist meistens dann ja auch in der Nähe oder dann wenigstens dann irgendwie für einen Checkdown-Pass oder so dann irgendwie am Start, hat aber ja auch fast keine Rolle gespielt.
Genau. Hätte ich auch anders erwartet, gerade in diesen kurzen Routen zusammen mit Thielen oder so, aber da ging ja wirklich so gut wie gar nichts. Den hat man ja kaum wahrgenommen letztendlich, außer dann, wie gesagt, zum Ende des Spiels. Ja, hat mich auch ein bisschen gewundert.
Ja, und das ging, und das finde ich jetzt ein bisschen, einerseits ein bisschen schade, da wurden jetzt auch so der Trainerstab auch so ein bisschen, ja, ich sag mal, harsch kritisiert gestern in diesem Internet, gerade jetzt auch für das vielleicht nicht ganz so prickelnde Playcalling oder so. Mhm. Aber auch da denke ich, das ist das zweite Spiel und ich kann mir jetzt nicht vorstellen, und ich meine, Frank Reich ist ein mehr als erfahrener Coach, der sollte, glaube ich, schon wissen, was er tut. Offensichtlich callt der noch die Offense und noch nicht Thomas Brown, aber auch da werden die irgendwann ihre Dinge finden, weil, ne, wir wissen jetzt auch nicht, ob das eine von Frank Reich designte Offense ist oder eben eine von Thomas Brown designte oder von beiden. Das wissen wir jetzt ja in dem Sinne gar nicht. Und dann mal gucken, dass die sich verbessern müssen und dass die, glaube ich, auch noch einen anderen Weg finden müssen, ist auch völlig klar, aber ich kann die Ungeduld der Fans nach den letzten Jahren auch ein bisschen verstehen, aber trotzdem, also auch da nochmal wirklich, das wird seine Zeit brauchen, bis das funktioniert.
Genau, ich bin halt kein Freund davon, dass ein Headcoach dann auch die Plays callt, ne? Ich finde, der sollte natürlich somit die letzte Entscheidung treffen, aber du hast einen Offensive Coordinator, der hochgepriesen ist, dann lass ihn gerne auch die Plays callen. Auf der anderen Seite verstehe ich natürlich auch, dass das halt Frank Reichs Team ist und er sich nicht alles aus der Hand nehmen lassen will vom ersten Moment an. Also ich verstehe alles irgendwie. Ich finde es nur besser, oder ich fände es besser, wenn er an Thomas Brown übergeben würde, damit der so ein bisschen kreativ da unterwegs sein kann. Frank Reich hat ja gestern in der Presse gesagt, dass er noch nicht weiß, wann er das übergeben möchte, dass es aber irgendwann tun wird, sie aber so oder so alle Calls abstimmen, die getroffen werden. Schön und gut. Auch das finde ich dann aber nicht richtig, weil, wie gesagt, bei diesem 4. und 1, den man da dann hatte, war mir das alles zu wackelig, zu spät, nicht schnell genug entschieden. Wenn da ein Playcaller gewesen wäre, also wenn er sagt, er spricht das ab oder so, dann, das hat zu lange gedauert, da hätten die da hätte es einen Plan für geben müssen letztendlich, der dann auch schnell greift. Und das ist nicht passiert. Deswegen bin ich da ein bisschen skeptisch, aber auch weit weg, da jetzt schon harsche Kritik irgendwie, das Team mit harscher Kritik zu überziehen. Zweites Spiel, alles gut, keine Wunderdinge erwarten, passt schon.
Dann schauen wir noch kurz uns die Defense an und da habe ich als allerersten Namen notiert Derek Brown und das finde ich wirklich interessant, was der jetzt in diesen beiden Spielen für ja auch einen Eindruck hinterlassen hat. Also das, weil ich denke bei allen Zuschauerinnen und Zuschauern, die das gesehen haben, dass man ihn sieht, was er tut. Ne? Und sonst hatten wir immer gesagt, naja, der hat schon immer einen super Job gemacht, der war halt da, so.
Genau.
Aber der, ich glaube, für den ist der Scheme-Fit richtig gut oder Ivero hat bei ihm irgendwie nochmal einen anderen Hebel umgelegt. Mhm. Aber der macht wirklich einen richtig, richtig guten Job. Problem ist natürlich, aber das gilt natürlich für alle Defensive Linemen oder auch für alle für alle Defense-Spieler, wenn die Defense nicht vom Feld kommt und es sind wie gestern 77 Defensive Snaps und er muss eben 72 davon machen, das ist natürlich schon Workload, die ist tough.
Ja, gerade für so schwere Spieler dann letztendlich, klar. Mhm.
Also der muss man gucken, aber insgesamt, also ne, auch besonders jetzt von der Defensive Line und vom Pass Rush, richtig gut. Also ich meine, 4 Sacks in den ersten beiden Spielen jeweils ist ja das, was wir sehen wollten eigentlich.
Total, richtig gute Zahl. Vor allem Frankie Louvu, wie gesagt, dieses Spiel auch wieder mit 2 Sacks. Geiler Typ. Also geile Defense, geiler Typ. Das ist schon stark und Derek Brown auf alle Fälle. Den sieht man jetzt wirklich aktiv und auch wie schnell der manchmal Spielern hinterherkommt, das hatten wir auch letzte Woche schon und die dann noch zu Fall bringt, auch wenn es ein Running Back ist, das ist dem halt völlig egal. Der ist für sein Gewicht und für seine Statur, glaube ich, ganz schön athletisch. Mhm.
Dann, ja, es wird jetzt ein bisschen, glaube ich, davon abhängen, wie sie dann wirklich Shaq Thompson ersetzen wollen. Ich weiß nicht, ob jetzt dann Grugier Hill dann wirklich der Playcaller dann tatsächlich ist.
Ich könnte es mir vorstellen. Ist ja auch ein Veteran. Ist
ein Veteran. Und, was ich jetzt gelesen habe, es ist mir tatsächlich nicht so aufgefallen, aber also, und das hatten wir uns ja auch immer gewünscht, dass Jeremy Chin eigentlich eher dann den Nickel spielt und eben näher an der Line of Scrimmage, weil er da einfach einen ganz anderen Impact hat und der sehr, sehr viele Plays als quasi Linebacker neben Shaq Thompson hatte. Gucken, ob das dann tatsächlich so bleiben kann. Die Panthers jetzt hier auch den Linebacker Claudin Cherilus aktiviert hatten. über den Namen hatten wir schon mal lustig gesprochen.
Ich glaube ja.
Es natürlich dann auch dann so ein paar Special Team Snaps geht, aber da werden wir ein bisschen gucken. Aber ich glaube schon, dass man mit Grugier Hill auf jeden Fall einen guten Ersatz auf jeden Fall hat, der ja auch schon durch sein Training Camp gezeigt hat, was er für ein Baller sein kann und dann vielleicht nochmal eine extra Motivation, dann Shaq Thompson zu ersetzen, was für uns alle schon bitter genug ist.
Auf jeden Fall, aber ich bin froh, dass er da ist, auf jeden Fall. Das sah dann doch ganz gut aus gestern, ja.
Jetzt Cornerback, was macht man da?
Kann man ungefähr so ähnlich behandeln, fast wie die Wide Receiver, würde ich fast behaupten. Ne? Über Henderson haben wir schon gesprochen, Einstellungssache, schwierig. Dante Jackson war gestern auch wieder Vintage Dante Jackson zum Teil, ne? Wo er da
Big dieses Play versus, verpasst. Ein Highlight nach dem Lowlight oder andersrum. Ne?
Mhm. Also das, wir haben halt Probleme auf dieser Position. Ich glaube, Troy Hill ist da ziemlich gut. Mhm. Ich glaube, der hilft uns, der ist sehr unaufgeregt und macht sein Spiel. Aber ansonsten, ja, muss man abwarten. Man muss ja auch dazu sagen, du hast Derek Carr in der gegnerischen Mannschaft, der eigentlich ja gar nicht so schlecht ist als Quarterback, also mit Sicherheit einer in den Top 15. Vielleicht?
Ja, mit Sicherheit. Also sagen wir so, wahrscheinlich sogar der Beste jetzt in der NFC South. Aber
Das auf jeden Fall. Das auf jeden Fall. Und trotzdem hat er nur 2 Big Plays durch die Luft generiert. Also nur 2, aber hat ja gereicht. Aber es waren halt auch nur 2 und hat auch eine Interception geworfen. Also insofern das funktioniert im Großen und Ganzen, im Gesamtgebilde funktioniert das halt schon. Mhm. War vielleicht auch nicht so schwierig für die Panthers, das Passspiel lahmzulegen oder so gut wie lahmzulegen, weil man halt dann irgendwann ja auch wusste, okay, eigentlich spielen die Saints jetzt so gut wie ohne Running Game. Mhm. Der Ersatz Running Back hat dann natürlich noch, hat er ein oder zwei Touchdowns gelaufen? Ich weiß es, zwei. Aber das aus 2 Yard, also insofern war das Run Game außer durch Taysom Hill
halt, ja, wollte gerade sagen.
Aber kaum ein Faktor letztendlich. Und dann konntest du dich im Backfield auf jeden Fall auf die Receiver konzentrieren.
Dem im Sinne aber vielleicht auch so ein bisschen tatsächlich auch ein Mismatch, das für die Saints besser funktioniert hat, weil das sind sehr, sehr gute und sehr, sehr schnelle Receiver. Also ich war ja dann, hat in der ersten Hälfte eine größere Rolle gespielt, Michael Thomas eher so auf den Kurzpassspiel wegen. Dachte, oha, Michael Thomas hat man ja auch wirklich lange nicht mehr gesehen, ja. Muss man ja ehrlich sagen. Und so mein Eindruck war, das müsste ich nochmal nachschauen und mit Zahlen dann vielleicht nochmal so ein bisschen untermauern, aber dass die Zone Coverage bei den Panthers wesentlich schlechter funktioniert hat als bei der Man Coverage. Und klar, da ist dann natürlich bei einem schnellen Receiver oder bei einem Big Play, das ist eh schwierig zu verteidigen. Klar, das endet dann eventuell dann auch in der Strafe. Aber ich, gerade in den Zonen hatte ich oft das Gefühl, dass gerade Jackson und auch Henderson da manchmal einfach einen Schritt zu spät waren. Mag jetzt einfach da am Mismatch liegen, dass vielleicht auch dann die Receiver einfach den Schritt zu schnell waren für die beiden.
Ja, genau, das kann sein, ne, dass man da nicht zu aggressiv vorgehen wollte, konnte, wie auch immer. Wird zu beobachten sein. Gerade das ist, finde ich, eine ganz interessante Sache dann letztendlich bei den Cornerbacks, die wir da dann jetzt für den Rest der Saison dann sehen werden wahrscheinlich, ja.
Und wirklich großer Lichtblick zu den Jahren davor, muss man ja wirklich sagen, dieses Safety-Duo da hinten, also das ist, gefällt mir ja wahnsinnig gut.
Ja.
Also das ist wirklich toll. Xavier Woods fand ich auch in der letzten Saison schon sehr gut. Und zusammen mit Von Bell, das sieht cool aus.
Das macht richtig Spaß auf jeden Fall, sich da gar keine Sorgen mehr machen zu müssen. Das war nicht immer so, aber du hast jetzt, ja, also es hat ja schon immer, also richtig Sorgen hat man sich ja nicht gemacht, aber jetzt hast du das Gefühl, dass da wirklich zwei Profis stehen, die wissen, was sie tun, und sich kaum Fehler erlauben irgendwie. Also Von Bell, glaube ich, sehr schlau und sehr, ja, mit guter Übersicht, und Xavier Woods ist einfach, wenn der mit Energie loslegt, ich glaube, dann hast du da hinten Spaß, weil der da ganz schön was wegräumen kann. Ja.
Juti, dann machen wir doch Strich drunter unter Woche 2. Panthers jetzt mit 0 und 2 ist natürlich bitter in der Division, wenn alle anderen mit 2 und 0 auch die. Aber naja, gut, so ist es halt. Und jetzt ist es schon Dienstagabend, das heißt, wenn ihr den Podcast hört, dann ist es vermutlich schon Mittwoch. Und dann geht's am Sonntag schon wieder weiter. Verrückt.
Crazy. Und auch ein bisschen später, fällt mir dabei gerade auf.
Ist es ein Sunday Night Game oder ein Sunday
Late Game? Night, nicht Late Game, 22:05 Uhr. Ich wusste, dass du das sagst. Ich hab's nicht hier in unser Dokument reingeschrieben, weil mir das bis eben gar nicht bewusst war. Aber dann ist mir jetzt gerade eingefallen, dass ich ja am Sonntag noch was vorhabe und mich gefreut habe, dass das Spiel dementsprechend später sein wird. Ich guck nochmal. Ja, 22:05 Uhr.
Was haben wir denn getippt gegen die Seahawks?
Mal schauen, also du hast ja auf alle Fälle für die Panthers gegen die Saints, glaube ich, getippt, ja. Das ist der erste Fehler. Seahawks haben wir beide eine Niederlage im Buch.
Schauen wir mal, was der Tom dazu sagt.
Hey, you that fast guy?
Yeah.
Oh, okay.
I figured you were.
I was just trying to make sure.
Hey, what was that route?
Moin. Ja, wir gehen in Woche Nummer 3 und ja, das nächste Duell ist an der Westküste gegen die Seattle Seahawks und ja, ein sehr, sehr spannendes Team, gilt auch als einer der Playoff-Contender in der NFC. Doch sie hatten ja einen sehr, sehr schwachen Start in Woche 1, haben sie jetzt aber so ein bisschen in Woche 2 gefangen. Liegt auch so ein bisschen mit ihrem Quarterback Geno Smith zusammen. Letztes Jahr ein sehr, sehr spannender Spieler, ging ja als Backup in die Saison rein, hat sich dann aber zum Starter gleich in Woche 1 gemacht und ja, eine sehr, sehr tolle Saison gespielt, gerade die erste Hälfte der Saison. In der zweiten ist es ein bisschen abgefallen und was man sagen muss, er hatte sehr, sehr viel Interception-Glück. Also er hat sehr viele Bälle geworfen, die eigentlich hätten intercepted werden müssen, wurden es am Ende nicht. Und deswegen sahen auch die Stats so gut aus. Aber man hat schon gesehen, am Ende der Saison ist er so ein bisschen abgefallen. Trotzdem muss man halt sagen, das war eine ganz, ganz tolle Saison. Und das wird auf keinen Fall leicht für uns werden, ihn zu stoppen. Gerade wenn man seine Waffen ansieht. Ne? Letztes Jahr hat ja DK Metcalf gegen uns ein richtig spannendes Duell mit JC Horn, wo JC Horn richtig gute Plays gemacht, unter anderem auch eine Interception gefangen hat. Das wird halt schwieriger, weil JC Horn nicht dabei ist. Ich glaube, die Panthers wollen wieder einen physischen Cornerback gegen DK Metcalf wahrscheinlich aufstellen. Aber da haben wir halt als nächsten dann eher CJ Henderson. Und ich glaube, der will einiges mehr zulassen, als es im letzten Jahr noch JC Horn gemacht haben. Und auch dahinter haben wir jetzt mit Jackson Smith und Jigba einen richtig guten, ich sag's mal, Slot-Corner. Ich sehe ihn vielleicht auch noch als Outside-Receiver, aber er ist eher der Slot-Receiver vielleicht zunächst einmal, der eher twitchy ist, der, ja, vielleicht nicht das ganze Deep Threat ist, aber trotzdem, das ist auch eine Waffe, der viele Yards machen kann, oft einen First Down erreichen kann und ich glaube, das ist allein schon schwierig und dazu haben sie ja immer noch, der ist ja jedes Jahr irgendwie immer dabei, Tyler Lockett, der auch gerade viele Big Plays kreieren kann, vielleicht jetzt nicht der Spieler ist, der Receiver ist, der 15 Targets jedes Spiel kriegt, aber der macht seine Plays und das ist halt ganz schön schwierig. Dazu halt auch noch Tight End Noah Fant, der hat auch seine Rolle dort. Also insgesamt, die Waffen, die Seahawks haben, machen sie echt gefährlich. Und deswegen sind sie meiner Meinung nach auch eins der Playoffs-Teams, beziehungsweise ein Team, was im Playoff-Kreis der NFC immer gehandelt wird. Ein Problem ganz klar bei ihnen ist, dass sie gerade das Tackle-Problem haben. Charles Cross, den hatten wir letztes Jahr in der ersten Runde gedraftet, ist wahrscheinlich nicht dabei. Könnte sein, dass er wieder zurückkommt, aber er ist auf jeden Fall nicht komplett fit. Und Abraham Lucas, der letztjährige Third-Round-Pick, der auch komplett eingeschlagen ist, ist auch nicht da. Und da wird es dann halt die Frage sein, wenn die O-Line nicht gut ist, wie kann man Geno Smith unter Druck setzen? Also wieder eine gute Chance für unseren Pass-Rush. Und natürlich, wie funktioniert der in Running-Game? Weil sie haben mit Kenneth Walker und Zach Charbonnet und die zwei gute Running-Backs. Kenneth Walker eher so der Big Play oder Bust Running Back, also der entweder ein Big Play macht oder sofort gestoppt wird und Zach Charbonnet genau das Gegenteil eigentlich, also der konstant eher seine Yards macht, also ein ganz, ganz spannendes Duo und ja, die Offense auf jeden Fall richtig, richtig schwierig zu stoppen, es sei denn, man kann gegen Geno den oft unter Druck setzen und das, glaube ich, könnte eine gute Chance sein. Die Defense, komplettes Gegenteil, bisher noch überhaupt nicht richtig in Schwung gekommen. Ah, die von Seven gefällt mir auch nicht. Also ich hatte vor der Saison mir viel von Uchenna und Fosu erwartet. Ein richtig spannender Passrusher, der wirklich letztes Jahr richtig stark gespielt hat. Aber bisher wurde er relativ gut gestoppt. Auf der anderen Seite haben sie Boye Mafe, war jetzt sogar im letzten Spiel verletzt. Das ist nicht das beste Edge-Duo, was es in der NFL gibt. Und in der Mitte Draymond Jones, Jaron Reed. Die haben jetzt auch nicht den Eindruck gemacht, den man vielleicht von ihnen erwartet. Also gerade im Running Game und auch für unsere O-Line im Pass Protection könnte das ein bisschen einfacher werden als vielleicht in den ersten beiden Spielen. Dahinter die beiden Linebacker Jordan Brooks und Bobby Wagner. Bobby Wagner natürlich ein ganz, ganz großer Name, aber insgesamt ist er jetzt auch schon in den Jahren gekommen. Und gerade wenn man ihn in Duellen vielleicht mit unseren Spielern schicken kann, dann kann man da vielleicht auch einen Vorteil kriegen. Wo man halt sagen muss, auf Cornerback war eigentlich ihre große Stärke. Tarik Woolen hat letztes Jahr eine absolut grandiose Rookie-Season gespielt. Dazu haben sich jetzt Devin Witherspoon in den Top 5 im Draft geholt. Richtig starkes Cornerback-Duo. Aber, Tarik Woolen noch nicht ganz da. Also, vielleicht reicht's für unsere Receiver. Ich bin ja nicht der allergrößte Fan unserer Receiving-Duo. Aber auf jeden Fall muss man sagen, er ist noch nicht richtig stark in die NFL reingekommen. Und der Witherspoon auch anfangs noch ein bisschen verletzt gewesen, konnte das erste Spiel nicht spielen. Er wird jetzt gegen uns wieder dabei sein, aber er ist ein Rookie, jetzt könnte man vielleicht auch bei ihm noch ein bisschen was probieren. Ja, und auf Safety, Corny Dix, auch ein spannender Spieler, der eigentlich so die Drecksarbeit dort immer macht, ein bisschen auch vorgezogen werden kann, vielseitig einsetzbar. Da müssen wir gucken, ob Jamal Adams fit ist. Ne? Der wird ja viel als Linebacker wahrscheinlich auch eingesetzt, aber auch bisher verletzt gewesen. Also an sich ist das ein vom Namen her ist die Secondary Group sehr, sehr spannend von den Seahawks. Aber ich glaube nicht, dass sie die PS aktuell noch auf die Straße bringen können. Sie gelten aber als Favoriten, weil einfach in der Offense haben sie sehr, sehr viele Playmaker. Und deswegen gelten sie als Favorit. Aber zumindest gehen wir auch in diesem Spiel nicht chancenlos rein. Und vielleicht gewinnen wir das Spiel dann am Ende ja sogar.
Vielen Dank, Tom, für deine Einschätzungen. Das Ergebnis davon besprechen wir natürlich in der nächsten Woche.
Ja.
Kai, hast du noch was?
Ich bin müde.
Übel.
Ja, tatsächlich ist das übel. Es ist wirklich, ich glaube wirklich, dieses lange Ausatmen, was ich gerade gemacht habe, ich hätte auch einfach dann so jetzt einfach so ein bisschen wegdösen können.
Dann bedanken wir uns heute sehr, sehr herzlich fürs Zuhören. Wir hoffen, das war trotzdem eine unterhaltsame und informative Sendung für euch. Vielleicht waren wir nicht beide ganz auf der Höhe. Das sollte dann nächste Woche ein bisschen anders sein. Auch, ja. Mal gucken.
Er hat es selber gerade gemerkt.
Ja, aber es ist dann was anderes, sich um 10 ein Spiel anzugucken und dann zu sagen, alles klar, dann gehe ich halt um 1 ins Bett, als um 1 aufzustehen und dann um 5 wieder ins Bett zu gehen und dann erst um 6 zu schlafen und um 8 wieder aufzustehen. Also, ne?
Definitiv.
Ja, alles klar, dann wünschen wir euch bis dahin eine schöne Woche und
without further ado, I will say something that I've been wanting to say for a long time. Keep pounding.
Und wir hören uns nächste Woche wieder und freuen uns da sehr drauf.
Auf jeden Fall.
Macht es gut, bis bald und tschüss.
Ciao, ciao.